Hallo zur Geekzone Play, Folge 124. Wir schreiben den 10. April 2026 und heute gibt's in die Fresse zusammen mit dem Tax.
In die Fresse in den Frühling. Hi Leute.
Und der Christian ist auch dabei und gibt in die Fresse.
Ja, volle Kanne, kann ich dann sagen.
Ja, sehr gut. Und der Philipp ist am Start.
Grüßt euch, volle Kanne ist zwar ein bisschen vorbei, aber ich habe jetzt auch nichts anderes Markiges, also machen wir einfach mal.
Ja, und meine Wenigkeit, der Peter ist auch am Start. Volle Kanne ist vorbei, Philipp. Heißt das, unsere Keys wurden alle abgeholt oder hast du nochmal welche nachgelegt?
Ich denke, die sind
alle abgeholt.
Nee, ich habe keine mehr nachgelegt.
Okay.
Vielleicht machen wir bei Gelegenheit mal wieder welche.
Ja, genau.
Müssen wir mal gucken.
Da ging es ja, glaube ich, bei diesen Keys, die es da gab, da ging es ja, glaube ich, um Indie-Games, oder?
So. Ja, da ging es um Indie-Games. Wir haben gesagt, wir machen mal Indie-Sachen.
Krass. Ja, heute geht es auch um Indie-Games. Welche Überraschung. Wir haben es, glaube ich, schon 73 Mal in den letzten Folgen angekündigt. Sowohl in der Vorbereitungsfolge als auch in der letzten Watch-Folge. Und heute ist es soweit. Heute geht es in der ganzen Folge ausschließlich um Indie-Games. Aber jetzt nicht abschalten, weil ich kann von meiner Seite schon mal sagen, Indie-Games sind nicht immer das, was man denkt. Also es ist immer nicht nur so ein kleines Pixel-Gamechen, sondern das ist eine große Bandbreite. Und da ist auch was für Leute dabei, die vielleicht bisher noch gar nicht so Indie-Games auf dem Radar hatten. Deswegen hört euch das mal an und ihr werdet gespannt sein und gespannt hören, was es da für spannende Titel gibt und vielleicht auch für Reinfälle. Ich bin ja super gespannt allgemein, wie die Games ankamen. Es ist ja fast einen Monat her, ne? Da haben wir uns die Games entsprechend ja zugeschoben, jeder dem anderen eins, und am Ende sind wir alle rausgegangen mit 3 Spielen, also insgesamt 12 Titeln, und die Aufgabe war es ja, dass wir jedes Spiel, also jedes von den 3 Spielen, die wir mitgenommen haben aus der Folge, mindestens 2 Stunden spielen. Da würde ich jetzt erstmal fragen in die Runde, hat da jeder seine Hausaufgaben erledigt? Oder ist jemand sogar schon vor den 2 Stunden ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ging?
Ja, Herr Lehrer.
Ja, alles, der Christian.
Alle Hausaufgaben.
Aber ich glaube knapp, ja.
Du packst also wieder auf den letzten Drücker.
Ich habe doch meine Hausaufgaben. 5 Minuten reichen doch auf die Weg zur Schule.
Der Hund hat meine Indie-Games gegessen.
Der Lensflare ist komisch, ich konnte das nicht fertig machen.
Aber ich habe 2 Stunden lang aufs Gras geguckt und das galt auch.
Ich hing noch so lange an der PSSR 2.0 Aufgabe.
Ach, okay. Gut, Tax. Bei dir ist eh viel wichtiger, dass du am Ende die richtigen Spiele gespielt hast. Da sind wir ja dann schon froh. Das mit der Zeit ist ja fast schon on top.
Wenn das ist das erste Level, das ist das Tutorial, genau.
Wenn du das auch noch geschafft hast. Wahnsinn. Ja, genau. Und ganz wichtig für euch da draußen, das Allerwichtigste jetzt. Ihr bekommt heute von uns Empfehlungen. Das kann ich jetzt zum Beispiel schon mal sagen, weil ich habe auf jeden Fall Empfehlungen dabei. Ihr bekommt aber auch Warnungen. Jetzt kann es natürlich sein, dass alle anderen Games von euch absolute Reinfälle waren und es ganz viele Warnungen kommen, welche Titel ihr nicht spielen solltet. Und wie schon gerade eben gesagt, alle sind wir absolut gespannt, ob der Tax dieses Mal hinbekommen hat, die richtigen Titel zu spielen.
Das ist die größte Frage. Das ist eigentlich alles, warum jetzt alle hier zuhören.
Wie machen wir das?
Ja, das Gute ist, der Tax kommt als letzter dran dann in der Reihe. Das heißt, da ist noch ein bisschen Spannung hin. Der Spannungsbogen wird also richtig, richtig krass gespannt.
Genau.
Aber ich bin guten Mutes, Tax, dass du es dieses Mal einfach schon.
Auch auf der richtigen Konsole, ja.
Sehr, sehr gut. Bevor wir da aber reingehen jetzt in den vollen Indie-Wahnsinn, Tax, was gibt's dann bei dir zu trinken heute? Bei dieser
tatsächlich heute ein Bierchen, Krombacher, ein Naturradler, alkoholfrei, so als Starter. Und dann muss ich nochmal gucken, was im Kühlschrank vorgekühlt ist. Mit Naturflügel, Zitronensaft. Ja, vorkühlen und vorglühen lassen, aber ohne Alkohol, ja. Aber ist gerade geil, 0,5 Liter brauche ich jetzt.
Sehr gut.
Noch hat die Zunge hier, und wenn ihr das hört, dann ist wahrscheinlich eh hier schönste Sonne.
Ja, man hört gerade, dass du richtig Bock hast auf dein
Mega.
Bier.
Mega.
Sehr schön.
Und den Podcast.
Das ist natürlich wieder die Rückfrage, ne? Ist Krombacher wirklich Bier?
Ja, es ist ja sogar alkoholfrei, aber ich finde, der Tax hat ein Spaßgetränk.
Darauf
kommt es an, ja.
Und er hat den Regenwald gerettet.
Tatsächlich war es auch die innere Zeremonie, weil ich wusste, heute Podcast, was shoppe ich denn? Und dann Geht man schon so wohligen Gedanken durch den Supermarkt.
Ja, wie gesagt, und Regenwaldrettung ist dem Tax halt seit 2000 schon, glaube ich, da ging es los. Von. Super ja. wichtig. Und Krombacher ist das da
immer
ja
noch.
Nee, wir machen hier kein Greenwashing, ja. Nicht, dass wir irgendwas Falsches sagen, aber könnte schon sein, ja.
Ja, aber die machen Greenwashing. Ja. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit uns.
Wir surfen auf dieser Welle mit, wie
übrigens,
in dieser Spiele dann.
Weil der Tax immer mit irgendwelchen Markennennungen kommt, das finden wir ja auch alle ganz schlimm. Deswegen, es gibt auch noch andere Marken. Es gibt Becks, es gibt
auch anderes Bier.
Bitburger, Augustiner. Es gibt also wirklich ganz viele verschiedene Biermarken, nicht nur Krombacher. Tax, du immer mit deinen Markennennungen. Das hast du seit ein paar Folgen hast du dir das angewöhnt.
Ja, mir ist nicht klar, darf man Marken sagen oder nicht? Ja, sonst droppen wir die dann nicht. Ja.
Ja, darf man schon. Christian, gibt es bei dir auch ein Markengetränk?
Ja, und zwar bei mir gibt es Urlaub in Flaschen. Ich habe mir aus Gründen 6 Flaschen San Miguel gegönnt. Ja, weil Tochter wird 18 und kriegt zum 18. einen Kurztrip nach Barcelona. Und das habe ich als Anlass genommen, dass ich mir gesagt habe, da bestellen wir jetzt gleich spanisches Bier.
Eigentlich geil, wie das bei dir direkt verbunden ist.
Großartig. Ja, es war ein Zufall eigentlich. Es war fast ein Zufall.
Aber die Story war schön.
Die Assoziation war dann schnell da und deswegen dachte ich, ach, das passt doch super. Deswegen, also.
Sehr geil.
Ja.
Ja, Philipp, und du hast über welchen Ort hast du fabuliert und hast dir deswegen ein entsprechendes Getränk gekauft?
Ja, ich habe ein bisschen geträumt davon, durch den Wald zu gehen und deswegen gibt es einen Rockstar Energy Zero Sugar Waldmeister Flavor. Das war mein Waldurlaub.
Okay, und da gibt es eine 0,5er oder wie?
Da gibt es eine 0,5er Dose von und dann habe ich noch ein aufgesprudeltes Wasser hier.
Ja, nicht nochmal ein Energy. Ich habe dich heute schon mal mit einem Energy in der Hand gesehen.
Ja, ich weiß, wir haben uns heute schon gesehen und ich hatte schon mal ein Energy am Start. Ich hatte sogar schon 2 Energy am Start und irgendwann will ich auch noch schlafen.
Okay, also ist das heute Nummer 3.
Naja. Das geht schon.
Naja.
Das geht schon.
Die Gewöhnung ist stark in mir.
Was trinkst du, Peter? Ich habe was ganz Spannendes. Ich habe eigentlich was der Philipp haben müsste, aber der Philipp ist da gar nicht mehr so. Aber ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Microsoft- und Xbox-Fan. Das wisst ihr ja. Das ist ja allseits bekannt. Und wir wissen auch, dass Microsoft und Xbox, die sind ja eigentlich die absoluten Gönner der Indie-Szene. Also die haben da ja wirklich, die haben das ja komplett uneigennützig, haben die ja das Thema Indie richtig weit nach vorne gebracht. Das ist jetzt sogar unironisch, weil die haben da wirklich ordentlich, also mehr gemacht als manche andere.
ID at Xbox haben sie einiges bewegt.
Ja. Und die Kollegen, die haben eine Kooperation dieses Jahr mit Fanta, weil nämlich die Xbox 25 Jahre alt wird.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Und zu dieser Kooperation gibt es 5 Spezial-Fantas, die dann auch einen entsprechenden Game-Character auf den Dosen drauf haben. Ich habe nur 2 davon, aber ich lese mal vor, welches da gibt. Es gibt zum Beispiel Forza Horizon 6 auf einer Fanta Grape. Fanta Grape gibt es, glaube ich, so auch hin und wieder, ne? Call of Duty auf der Fanta Orange. Fanta Orange Klassiker. Ich habe hier eine Fanta Orange Zero mit diesem coolen Operator da drauf, der den Totenkopfmaske auf hat. Die habe ich, die Dose. Dann gibt es Diablo 4, die Fanta Crimson Sour Cherry. Das ist auch die 2. die ich habe. Cherry, sehr geil. Da bin ich sehr gespannt auf die Crimson Cherry. Und dann gibt es noch Halo auf der Fanta Pineapple und World of Warcraft auf der Fanta Strawberry. Ja. Gut verteilt, die gut. Titel, also Horizon und Forza Horizon und Halo auf jeden Fall reine Microsoft-IPs und dann noch ein bisschen Activision draufgepackt, aber gehört ihnen ja auch. Genau. Ich poste sogar bei uns im Chat kurz einen Artikel dazu, weil das ist anscheinend total das Ding. Und die anderen Dosen gab es bei uns im Supermarkt aber nicht. Und ich werde jetzt direkt mal diese Crimson Cherry aufmachen, dann schauen wir mal, wie die schmeckt. Da sind wir nämlich jetzt alle sehr gespannt, weil gerade diese aktuelle Red Bull Cherry, da bin ich ja riesen Fan von. Oh, lecker. Schmeckt halt überhaupt nicht nach Fanta, hat er mit Fanta nichts zu tun, sondern ist es halt einfach eine Kirschlimo. Aber nicht, tropisch, ne? Tropisch zu empfehlen auf jeden Fall.
Würdest du da Magus trinken, ja?
Ja, und es sind halt ganz tolle Charakter drauf. Dieser Diablo 4 Paladin oder so und dann dieser Operator. Ja. Krass, oder? Was die alles da an den Start kriegen, die Kollegen. Und man kann sogar was gewinnen.
Ich bringe richtig was auf die Straße.
Ja. Ja, das zum 25-Jährigen.
Das ist schon eine Leistung, ja.
Ja, ist schon geil. Also es gibt auch was zu gewinnen.
Schauen, ob es ein 26-Jähriges gibt.
Ja, genau. Stimmt. Das sehen wir dann. Es geht ja wirklich, es geht um den Xbox-Brand, ja, genau.
Ah, so, Leute. Der Brand bleibt bestimmt erhalten, weil der Rest bin ich mir nicht so sicher.
Welche der Games überhaupt weitergeführt werden.
Ja, bei den, so. Da reden wir mal ein andermal drüber. Wir sind haben hier die viel größten. Spannendere Themen.
Ja, eben. Was will man mit Call of Duty Forza Horizon, wenn es auch so richtig viele tolle Kleinode im Steam und sonst wo gibt für ein paar Euro? Und wir fangen an, wir gehen rein in die Indie-Games und wir starten mit dem Christian. Christian, du hast die Ehre, heute die Reviews zu eröffnen und deine drei Spiele zu präsentieren. Und auch gerne mal dazu sagen, von wem du es bekommen hast. Leg los, in der Reihenfolge, wie du auch immer möchtest.
Okay, in der Reihenfolge, wie ich möchte. Dann fange ich mal an mit Kern vom Tax, habe ich das?
Kirschkern,
ja, aber gern.
Kern, Korn.
Kern. Schau mal, das interessanteste Fun Fact, das ist wohl das irische Wort oder keltische Wort für eben das, was man findet in dem Spiel auch ganz oft so aufeinander gestapelte Steine, also das ist für so einen Steinhaufen, aber auch das Wort für ein Hügelgrab. Also wenn man das ein Hügelgrab in Irland zum Beispiel gebaut hat, dann ist das wohl Kern. Ist aber ein französisches Spiel. Von französischen
das heißt eigentlich Kerne.
Kerne. Ja, ist was anderes. Und es geht ums Klettern. Es ist eine Klettersimulation. Ja. Man spielt eine junge Dame, die durchtrainiert bis zum letzten. Äußer kraxelt, was nicht bei drei. Auf dem Baum passt jetzt nicht.
Das ist jetzt missverständlich, Christian. Wir biegen gerade in eine ganz komische Richtung ab.
Genau. Genau.
Vielleicht fangen wir einfach nochmal an.
Naja. Genau, also die klettert einfach nur und die hat sich vorgenommen, dass sie als erste den, und jetzt bin ich so schlecht vorbereitet, ich habe den Namen vergessen, von dem Monsterberg. Es gibt einen Monsterberg in dem Spiel und den will sie bezwingen.
Kami.
Danke. Ja, genau. Klingt wie ein Hund.
Oder und der Kami. Pardon, Kami.
Kami. Kami. Maui. Und genau, und dann macht sie sich auf, natürlich mit einem dicken Rucksack mit fast nichts drin, wie man halt auf so eine Bergwanderung geht. Also es fängt an in ihrer Trainingshalle, der Anfang ist schon mal sehr, sehr, sehr geil gemacht. Du fängst in der Trainingshalle an und kannst mal so ein paar kleine Trainingskletterwände hochladen und dann lernst du halt das Klettersystem kennen. Das Klettersystem ist eben das, was das Spiel eigentlich besonders macht, aber sonst viel mehr macht das Spiel halt aber auch nicht. Also du kletterst halt. Also 90% kletterst du und 10% versuchst halt irgendwie zu überleben, indem du dir Sachen kochst, die nicht giftig sind und halt versuchst auch was zu essen und zu trinken, nicht verdursten, nicht abzustürzen und sonst irgendwas. Aber es ist
erstmal
halt
nicht lustig, gell? Es ist kein Spaßspiel in dem Sinne.
Na, es ist ein pur Survival-Game halt, aber mit Klettermechanik.
Ein Vertical Survival-Game.
Dann kletterst du. Ja, steht das irgendwo, oder?
Nein, das habe ich gerade erfunden. Das ist jetzt dann so ein neues
Genre. Marketing, Peter. Okay, durchgespielt. Peter Bart, Marketing. Naja, genau, dann kletterst du halt rum. Und du hast so einen kleinen Kletterroboter noch mit dabei, was man halt so hat, gell? So ein kleiner, der kann halt alles
normal.
Da klettern. Ja. Und der, wenn du halt zum Beispiel diese Bolzen halt so in die Wand haust, um dich halt abzusichern, was du mal wieder machen kannst, dann klettert der dann, wenn du oben bist, klettert der wieder runter und holt dir die Bolzen zurück.
Ah, das haben sie clever gemacht.
Das ist sehr clever gemacht, genau. Ja. Und der macht auch allgemein, hat der halt immer so Nachrichten dann für dich und sonst irgendwie. Aber und der kann Müll recyceln, das ist auch sehr praktisch. Aber ansonsten hat der auch keine besondere Aufgabe. Er ist jetzt keine große Hilfe für dich, aber er ist halt, keine Ahnung, so ein Plot-Device.
Der hat halt die Logik genau. Sozusagen. Ja.
Aber gibt es da dann, also das wäre interessant, weil du Plot-Device hast, gibt es da dann irgendwie, bauen die eine Beziehung auf und rettet vielleicht der eine den anderen mal oder so? Ist das so ein Story-Ding? Nee, genau.
Dann, ich fange mal an, weil der Anfang ist das, was mich am meisten auch beeindruckt hat. Also ich habe knapp 3 Stunden gespielt. Das Spiel geht knapp 15, 16 Stunden. Das ist schon mal weit. Ich sag dann auch gleich, warum. Aber der Anfang ist wirklich geil. Du bist in dieser Kletterhalle, machst halt dann so 3, 4 Kletterübungen und dann gehst du halt an die Wand. Und das ist dann die Kletterhalle, öffnet sich nach hinten raus zu einer Felswand, wo du dann hochklettern kannst. Und dann machst du den ersten Mini-Berg als Tutorial. den kletterst du dann halt hoch und wenn du da oben bist, dann kommt halt deine Mission, dass ja, okay, du möchtest halt diesen Kamin, diesen Berg da besteigen und dann geht's erst richtig los und da fängst du dann schon mitten am Berg halt fast an, hast im Zelt an der Wand, hier, wie es die echten Kletterer halt machen, geschlafen und steigst dann von dort aus und gehst dann hoch, genau. Und ab da ist das Spiel halt, also du findest immer wieder mal, du findest Nachrichten von anderen Bergsteigern, du findest Nachrichten von Bergvölkern, du findest dann eben auch Müll und halt eben aber auch Essen. Je weiter du dann auch hochkommst, und öfters findest du dann auch mal Leichen, die da halt da so rumliegen, die es halt nicht geschafft haben und so, die dir dann auch Tipps und Karten auch zum Beispiel geben, wo du dann siehst, was ist, welche Route ist dann empfehlenswert und so. Und dann kannst du dir dann immer so rauszoomen und am Berg gucken. Und wenn du Tipps hast, dann zeigt er dir an, okay, welche Route ist jetzt hier schwierig und welche nicht. Und dann so hochklettern. Und das Hochklettern ist wirklich, du arbeitest dich Körper, Glied für Körper, Glied hoch. Also jetzt nicht so abwechselnd, dass es immer von linker Arm, rechter Arm, linker Fuß, rechter Fuß, sondern das entscheidet das Spiel für dich. Du kannst aber, du kannst selber die Entscheidung an dich ziehen. Ansonsten entscheidet das Spiel für dich, was jetzt quasi von der Physik her eigentlich am besten ist. Ist nicht immer nachvollziehbar, was er jetzt meint, warum das Bein, das eigentlich eh da hier schon so verzwirbelt, da hängt, warum meint, das müsste er jetzt noch mehr verzwirbeln, aber du könntest das ja, aber es funktioniert. Es ist halt, jetzt geht es mal langsam in die Kritik bei mir über, es ist sehr reduziert von der Grafik auch, es ist auch sehr, also es kommt mit, es ist nicht sonderlich hübsch, aber das Steam Deck hat schon auf mittlere Einstellungen
echt nicht sonderlich Probleme. Hübsch, aber ich schaue es gerade an, so Cell-Shading-Optik und schaut halt so, ja, so gezeichnet, gemalt
aus. Aber für das, dass du, also was halt toll ist, diese weiten Landschaften, die Blicke, das ist ganz toll eigentlich. Aber
die sieht man nicht, gell, beim Spiel.
Weiß ich nicht. Jetzt, wenn ich mir so Crimson Desert oder sowas anschaue, also, das schaut halt. Es ist halt, optisch finde ich es jetzt, es ist zweckmäßig und ich finde halt aber gerade die Felsen, und da kommt es für mich halt, die sind so reduziert, dass du teilweise nicht erkennst, ja, ist es jetzt eine Mulde, wo die sich festhalten kann? Und dann hältst du da so hin und dann denkst du, das hält ja nie und dann hält die sich da fest und dann weißt du halt nicht, ja, was denn jetzt? Und dann gehst du weiter und sagst, ja, okay, da ist ja eine Rille, da kann ich mich ja super reinhängen mit den Fingern. Und dann sagst du, au, 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 und dann kannst du sich nicht festhalten und stürzt ab. Das war für mich nicht immer nachvollziehbar und das wurde mir dann halt eben auf Dauer wirklich zu anstrengend und ich habe dann, also für jemand, der Kletterfan ist, glaube ich, also habe ich auch, ich habe auch einen Podcast danach nochmal gehört, die ich schon weggeklettert Fans, hatte. Und da war das Urteil ähnlich. Also jemand, der mit Klettern nicht so einen Bezug hat wie ich halt, der fand es halt ganz nett und nach ein paar Stunden dann halt gesagt, okay, es ist halt aber Klettern, mehr ist nicht. Und manche, die halt da total abgehen und sagen halt, boah, nee, super, und da hoch, und dann musst du Sachen finden, dann musst du Wasser finden, dann musst du kochen, dann musst du Essen machen, und dann kriegst du hier und Grips und die Finger musst du dir eintapen und alles. Mhm. Ja, genau, wenn du auf sowas stehst, voll geil. Ansonsten, für mich war es eine nette Erfahrung. Ich wollte, es hat ja eh damit geliebäugelt, weil es ja sehr, sehr, sehr durch die Presse ging auch.
Genau, es war schon kurzzeitig in aller Munde, gell? Es war überall.
Finde ich immer schade und schwierig, wenn so eine Kernmechanik für einen Einzelnen nicht funktioniert.
Ah, Kern.
Wir haben heute in der Kurzzeit schon mehr Sendungstitel, obwohl wir keinen brauchen. Wahnsinn.
Ja, genau.
Ich hätte eine Frage. Ich hätte eine Frage, das ist eine Kernmechanik. Du steuerst deine Hände dann nicht so, dass du sagst, ich drücke jetzt den rechten Trigger hinten und dann den Stick, um die Hand genau an einer Stelle zu platzieren, sondern das geht eher so ein bisschen von selbst, habe ich jetzt verstanden.
Nein, du platzierst deine Hand relativ oder deine Gliedmaßen relativ frei. Wohin?
Okay.
Und drückst dann einen Knopf und dann wählt er den nächsten Klick aus. Oder okay, du sagst halt mit dem anderen Button so, nee, ich wechsle durch, nehme andere Körperteil hier, Fuß oder Arm.
Okay.
Aber das kannst du dann sehr frei halt auch teilweise entgegen anatomischer Gesetze auch mal sehr, sehr, sehr verdrehen. Mhm. Aber das ist für mich kein Vorwurf, weil an sich diese Mechanik, also mit den Körperteilen und so, das funktioniert für mich relativ gut. Auch das Klettern an sich und das schaut toll aus. Aber wie gesagt, das mit der Optik, wo man halt sich dann festhalten kann und so, das ist nicht gut gelöst. Man kann immer rauszoomen und drehen und schauen, ach, ist das jetzt ein Vorsprung oder nicht und alles. Mhm. Aber naja, es war mir dann in Summe zu wenig. Wenn man abstürzt zum Beispiel, kann man auch wieder zurückspulen eine kurze Zeit. Mhm. Aber eben auch muss man sich auch beeilen, weil ansonsten, wenn du erstmal runterfällst und Schaden nimmst zum Beispiel, dann ist dein Rückspul-Slot dann auch vorbei und dann bleibst du. Und es gibt nur ein Safe-Game. Mhm. Das heißt, wenn du das versaust, dann hast du es halt versaut.
Okay.
Wie also frustrierend ist das Spiel? Also wenn du spielst und abstürzt, sagst du so, ah, ich habe keinen Bock mehr oder fängst du wieder an?
Ich fand es mega frustrierend, weil ich mir gedacht habe, hey, die Wand, da geht's doch super gut und dann gehst du da hoch und dann klappt es doch nicht so, wie du dir das vorstellst. Aber nicht so recht, warum, weil andere Abschnitte, also du siehst zum Beispiel so einen Abschnitt, da ist links und rechts recht gut eine Wand, wo du dich halt eigentlich mit den Füßen und Händen abstützen könntest und so wie so einem Kamin hochklettern. Und das funktioniert aber nicht. Und das fand ich schwach. Also das fand ich scheiße. Aber das liegt bei mir. Also ich will dem Spiel echt wenig Vorwurf machen, weil es ist toll und das ist für die Fans richtig gemacht. Aber ich bin halt kein Fan.
Okay. Ich glaube, das wurde klar. Also ich glaube, so Kletterer, mega gut. Aber es gibt dann auch nicht viel mehr als die Kletterei. Nicht noch irgendwie tolle Rätsel und vielleicht eine Story oder die wirklich mitreißt, sondern es geht halt ums Klettern. So habe ich
es jetzt. Ja, aber es ist halt kein originalgetreues Klettern. Also ich glaube, wenn du Boulder-Experte bist, welche Moves und so gemacht werden, dann passt halt die Optik nicht
ein direkt. Ein Arcade-Kletterer.
Ja, genau.
Also das kann ich schwer bestätigen oder so halt, aber es waren schon Leute dabei, die halt dann auch bouldern und so gesagt haben, ach, okay. Das ist schon gut nachgemacht. Also das ist, passt schon. Also
ja, spannend. Hat krasse Reviews bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar nochmal so Ende des Jahres bei den Game Awards in den Indie-Games auftauchen könnte, weil es halt sehr, ja, es hatte richtig viel Presse. Ich habe das Gefühl, als es rauskam, richtig viel.
Ja. Was ich auch gehört habe, ist ein DLC in der Mache mit einem anderen Berg und deswegen, das kann schon sein.
Cool, okay, dann hast du erstmal geklettert. Was hast du dann noch getrieben?
Genau, dann habe ich mich in die Tiefen einer Cyberpunk-Welt begeben. Und zwar hat mir der liebe Fips sehr gut gemeint, das gute Spiel Anno Mutationem mit einem beschissenen Titel, aber an sich schon mal auf den ersten Blick für mich der Burner. Ein Pixel-Art, aber mit detaillierten Hintergrundgrafiken, RPG, Side-Scrolling, Hack-and-Slash-Mix. So bewirbt sich selbst und kann man es aber auch sagen, wobei ich komme gleich noch dann zu den Abständen. Also es fängt auch gigantisch an, weil ich finde, die Optik ist genial. Also das ist so genial. Es ist natürlich, wenn man, für mich fand das super, dass diese Figuren, also du spielst eine Frau als Hauptfigur und die ist sehr grob pixelig. Allgemein sind die Figuren alle sehr, sehr grob pixelig. Und du erkennst die aber trotzdem alle sehr gut. Mhm. Es ist so ein Stil, der halt einfach gut funktioniert. Und die bewegen sich aber in einer Welt, die zum Teil extrem detailliert ist. Also mit Pfützen auf dem Boden, die spiegeln und reflektieren, mit Neon-Effekten hier und da, Kamerafahrten durch diese 3D-Welt, wo du dir denkst, wow, das schaut ja krass aus. Dann aber auch wieder Gänge in Büros und Häusern, die schauen aus wie hingekotzt und echt in 5 Minuten hingeschludert. Also es ist echt so ein Auf und Ab. Genau, und dann wirst du halt überwältigt. Dann entfaltet sich eine Story, die am Anfang echt extrem super ist. Du suchst deinen Bruder, aber dann wird es dann schon recht schnell klar, so hey, die Story, wie sie erzählt wird, ist relativ schwach. Du hast so eine virtuellen Sidekick, die mit dir immer redet, die dich auch immer sexuell anmacht, was an sich ganz cool ist, aber das ist so übertrieben. Die redet dann immer ganz laut und quietschig und so. Und das muss man mögen. Also es ist voll so Anime-Style dann. Das ist auch echt, das fand ich auch noch echt ganz witzig. Aber dann war die Story schwach. Dann redest du einfach mit deinem Vater. Dein Vater ist ein Roboter, du weißt gar nicht warum. Und er sagt dann, ja, dein Bruder hat irgendwie Geldprobleme, aber ich habe dir nicht geholfen, weil ich muss hier zocken. Sitzt am Computer und zockt irgendwas und du denkst dir so, hä, ich verstehe nichts.
Das ist aber jetzt doch eine nachvollziehbare Motivation am Ende. Ne?
Also ja, das mit dem Zocken und sich nicht um die Kinder kümmern, verstehe ich. Aber, aber die Story hier nicht. Ja, und dann machst du halt da so ein paar kleine Aufgaben und dann spielt dir halt erstmal so vor, dass es relativ frei wäre, aber ist es nicht. Das ist total linear. Du gehst von hier nach dort und wirst auch da recht gut geführt. Und dann kommen halt, und da ist quasi null Action. Du redest dann so ein bisschen, ohne dass es aber halt echt Charaktertiefe hat. Und dann kommst halt mal dann so eine Action-Sequenz rein, dann läufst halt eben durch so ein Haus, und dann sind so ein paar, das ist halt dann komplett Side-Scroller-mäßig. Du springst, weichst aus, schlägst mit dem Schwert und schießt ein bisschen. Und das ist eigentlich ganz cool, aber halt auch, boah, nicht wirklich
nicht wirklich gut gemacht. Das Kampfsystem auch sehr, sehr einfach. Also da gab es dann auch einen Bosskampf, der war sehr easy mit so einem Riesenroboter. Eigentlich ganz cool gemacht, aber halt hat irgendwie der Wumms gefehlt. Und dann kriegst halt dann so ein paar Bonuspunkte, dann kommt das RPG-Element raus, das ist auch sehr rudimentär, du kannst halt einfach so einen kleinen Skilltree aufbauen und so alles. Also, Scharik, und das finde ich halt, da kann man nicht sagen, ja, ist ja nur ein Indie-Game, so, nee, weil das machen Indie-Games deutlich besser. Also, da gibt's deutlich komplexere und bessere, auch so, keine Ahnung, 2D, das heißt halt Rollenspiele oder auch eben Action-Rollenspiele oder so Metroidvanias, was es gar nicht ist, also kein Metroidvania. Machen, da gibt es welche, die machen das deutlich, deutlich besser.
Es verzettelt sich so ein bisschen, was du erzählst. Also vielleicht ist da ein bisschen zu viel an verschiedensten Ideen drin und nichts so richtig, oder?
Richtig. Ja, genau. Also ich finde es eben auch so nicht so richtig, aber ganz viele Ideen. Aber du weißt, dann gehst du halt zu einem Nachtclub, willst da rein, dann lässt sich der Türsteher nicht rein. Dann, anstatt dass du dir halt überlegst, ja, wo geht's denn hin? Nee, sagt er dir schon, hey, naja, weißt du genau, du musst ein super tolles Kleid anziehen und das gibt's da. Ich habe eine Freundin, die arbeitet dort und dann sagt er dir halt, wo du hin musst. Dann gehst du hin, dann redet kurz und hast das Kleid an, dann gehst du zurück und bist drinnen. Das ist so ein bisschen, das ist zu wenig.
Wird zu einfach, ne?
Genau, es ist zu wenig für das, sagt er, ich bin eigentlich ein RPG. So, nee, das bist du da nicht. Und somit habe ich halt jetzt, keine Ahnung, 3-4 Stunden gespielt, habe da auch echt...
In der kurzen Zeit hast du aber viel, viel Eindrücke mitbekommen, verschiedenste, krass.
Boah, würde ich das spielen wollen? Sag noch mal bitte den Titel. Nein,
würdest du im Leben nicht spielen
wollen? Nein. Anno Mutationem, man muss es auch echt noch mal wiederholen, Mutationem.
Ja, Anno Mutationem. Mhm. Ich habe es jetzt eh lange nicht gesagt, genau, Titel immer mal wieder.
Ja. Lateinische Grammatik, meine Damen und Herren.
Anno Mutationem. Ja. Es ist nicht, schleich dich. Es ist
Genitiv. Ja, okay.
Ist günstig. Genitiv, Dativ ist dem Genitiv sein Tod, heißt es doch.
Genau. Ja. aber das ist jetzt auch kein Argument, finde ich. Aha. Man soll sich's anschauen, also man kann sich's ruhig anschauen. Wenn einer sagt so, hey, ja, nee, das klingt schon danach und guckt euch halt mal ein Let's Play an, so in den ersten 10, 15 Minuten seht ihr, wie es die nächsten 2, 3 Stunden wird. Mhm. Und genau, für mich hat's halt nicht genug Motivation, dass ich jetzt weitermache.
Das ist übrigens ein chinesisches Spiel, ne? Ich habe das gerade noch mal kurz nachgeschaut. Das ist Sonys China Hero Project Initiative.
Genau.
Das erste da war dieses FIST, FIST, dieses, sie beschreiben es hier als Cyber Carnickel Metroidvania. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Das war so furchtbar.
Ja. Ich fand das auch schwierig.
Da habe ich auch nicht so weit gezockt. Ich fand es ganz okay, aber ich habe es nicht weit gezockt. Okay, und das ist.
Aber Christian ist lustig, weil ich habe ja gesagt, ich habe alles, was ich diesmal hergebe, habe ich auch selber angespielt.
Ah, sehr gut, dann sag doch mal was.
Genau, du hast genau wahrscheinlich da weitergespielt, wo ich nicht mehr weitergespielt habe, weil ich habe es halt 1,5 Stunden oder 2 angespielt. Mhm. Ja. Und also ich sag mal, ich hatte schon den Eindruck, dass es vielleicht wirklich zu viel anreißen, aber nicht in die Tiefe gehen könnte. Mhm. Was du ja jetzt am Ende auch sagst. Aber ich bin nie dahin gekommen, dass ich es wirklich bestätigen konnte. Ich will es mir aber auf jeden Fall nochmal weiter angucken. Weil an sich, ich fand gerade den Style visuell und so, fand ich eigentlich recht charmant.
Mega. Das sieht abgefahren aus, ja.
Also obwohl ich ja nicht so der Pixel-Typ bin eigentlich, ja. Aber die haben so diese Mischung aus High-Res-Pixel-Animationen.
Ja. Ich finde es auch schön von den Screenshots, ja. Total witzig.
Ich glaube, bei dir wäre es beim Gameplay Schlusstags.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich.
Statisch oder im Trailer schaut es gut aus, ja, aber.
Aber Mai, also wie gesagt, es ist nicht so teuer, deswegen kann man es wahrscheinlich mal riskieren. Aber ich verstehe deine Kritikpunkte. Ich hatte gehofft, dass das ein bisschen besser macht hinten raus dann. Aber offensichtlich nicht.
Ja, genau, aber jetzt kommt auch, also das mit dem Fist, das macht total Sinn, weil das Fist hatte, das war deutlich ambitionierter und größer und bestimmt auch teurer und alles, aber es hatte ähnliche Probleme im Sinne von eben mit Motivation und Spielbarkeit und dranlassen, dranbleiben.
Ja, jetzt wo ich es gelesen habe, dachte ich mir, irgendwie passt es da voll dazu, ja. Okay, dann,
genau.
Aber war ein Versuch wert. In ein paar Stunden hast du ja auch...
Überhaupt nicht. Also nein, sorry, überhaupt, natürlich, überhaupt nicht im Sinne von keine verschwendete Zeit.
Ja,
das meinte
ja,
ich.
Wollte ja,
das. Keine, überhaupt keine verschwendete Zeit und habe mich sehr darüber gefreut. Vor allem, weil ich es gar nicht kannte. Und auf den ersten Blick,
Und vielleicht war das ein Problem. Ich habe auf den ersten Blick was anderes erwartet, als ich dann bekommen habe. So, ich habe halt doch ja, deutlich mehr so ein 2D-Side-Scroller, eventuell auch ein bisschen Metroidvania, mehr Action erwartet und das war es nicht. Und genau, dann hat es halt natürlich schon einen schweren Stand.
Okay, und dann hast du noch was Drittes gespielt.
Ja, genau. Dann, was gibt man mir, dem größten lebenden Fantasy-Mittelalter-Fan der Welt, ein Fußballspiel?
Ich erinnere mich, von wem hast du das bekommen? Welcher Idiot gibt dir ein Fußballspiel?
Peter, genau, welcher Idiot. Von Peter habe ich ein, also es ist ja auch nur am Rande ein Fußballspiel, das kann ja, ich gleich
das
schon.
Das habe ich.
Des Pelote, ein Spiel von einem ecuadorianischen Entwickler, der seine Kindheitserinnerung in diesem Spiel aufarbeitet. Und zwar als im Jahr 2001, oder? Sich Ecuador zum ersten Mal.
Genau, 2002, also für die Weltmeisterschaft 2002. Also
für die, ja. Genau, für die WM 2. Es spielt viel dann 2001, glaube ich, halt eben, weil da waren die Vorspiele dann.
Genau.
Für die WM 2002. Also
im Fußball nicht Vorspiele. Vorspiele hat es.
Fußball Qualifikation. Das war in den Filmen, die du immer so gern guckst, Christian. Da gibt es die Vorspiele.
Ja, da komme ich aber meistens ja nicht drüber hinaus.
Aber Ecuador in dem Fall kam über die Qualifikation Ecuador. Hinaus. Ja.
Ecuador. Weil, genau, also Ecuador, südamerikanisches Land, da ist es auch so, da ist Fußball nicht einfach nur so ein Ding, sondern da ist Fußball halt ein Ding. Das ist richtig, Leben. Das hat man gemerkt. Das Leben. Und umso stärker, dass die halt da jetzt das erste Mal hier qualifiziert werden. Und also es ist ein Walking-Simulator aus der Sicht eines 8-jährigen Jungen, der eben die Zeit in Ecuador erlebt, wie dann diese ganzen Qualifikationsspiele gegen andere südamerikanische Länder, Uruguay, Argentinien und weiß nicht, was noch dabei ist, Paraguay. Auf jeden Fall gegen ein paar haben sie auch Bolivien, genau, und haben ein paar haben sie auch gewonnen, sonst wären sie nicht weiter. Und ein paar haben sie auch verloren. Und das war natürlich, das war heiße Sache. Und was halt dazu kommt, zu der Zeit speziell, und ich meine heute jetzt auch nicht mehr, weil Ecuador, also gerade da ging es Ecuador wirtschaftlich extrem schlecht. Also extrem, und das eben, das Pelote heißt, glaube ich, Chaos, Unordnung oder sowas. Und das beschreibt eigentlich den Zustand des Landes, also sowohl wirtschaftlich als auch hier Interstate ordnungsmäßig, aber halt eben durchdrungen von diesem gesamten Massenwahn, den jeder hatte, der durch die Fußball-WM da aufgekommen ist. Und das kommt gut rüber. Und es ist auch sehr, sehr, sehr geil, wie du das halt aus Sicht von diesem Jungen, der halt einfach halt mit seinen Kumpels ein bisschen Spaß haben will, dann seine Mutter setzt ihn halt dann im Park ab, sagt, ich muss jetzt arbeiten gehen, du, es ist 3 Uhr, um 18.30 Uhr hole ich dich wieder ab. Und man ist halt ganz normal, dass du da so einen 8-jährigen Jungen da im Park sitzt. Und sagt dann noch, ja, pass auf deine Schwester auf. Tschüss, bis später. Und also es ist also für unser eins echt schwer vorzustellen, was die da machen. Dann zieht er halt natürlich los und kickt mit seinen Kumpels. Und das erlebst halt da alles. Also, und so ein paar andere, so echt so Alltagssituationen, ist alles relativ belanglos, ist auch nicht so, dass du dir denkst, das ist jetzt ein riesen Sozialdrama oder seine Eltern, sein Vater begeht Selbstmord, weil er wirtschaftlich am Ende ist. So, nein, gar nicht. Seine Eltern sind Filmemacher, der Vater ist Regisseur, glaube ich, und die Mutter Produzentin oder sowas. Und das spielt dann nämlich noch eine Rolle, weil die dann, glaube ich, später, oh, was geht's da um so einen Krimi oder sowas dann drehen, der relativ bekannt geworden ist aus Ecuador und, glaube ich, der erste ecuadorianische Film, der auch für einen Oscar eingereicht wurde oder sowas war, wird's am Ende. Wenn ich jetzt keinen Schmarrn erzähle, es kann natürlich sein, dass ich Schmarrn erzähle, aber ja, man beweist es mir.
Meldet und, euch bei uns, ja.
Genau. Sehr, sehr, sehr. Das ist dann am Ende, ist es total bewegend, weil dann läufst du halt eben dann auch nochmal durch die Stadt. Und dann kommt die Stimme vom Entwickler und dann erzählt der Entwickler so, was er halt alles, was er so gemacht hat. Also dass er zu dem Zeitpunkt, wie war das, er war deutlich jünger zu dem Zeitpunkt und das ist seine erste bleibende Erinnerung, war, wie dass sich Ecuador qualifiziert hat. Krass. Das ist seine erste bleibende Erinnerung in seinem ganzen Leben. Und dann hat er halt eben dieses Spiel gedacht, das zu machen. Dann hat er aber sich als Charakter halt eben oder seinen Hauptcharakter älter gemacht, als er es war, damit es halt besser auch darstellbar ist, weil er kann nicht einen 4-jährigen Jungen da halt durch die Gegend laufen lassen. Das würde nicht funktionieren. Und dann erzählt er halt, und wie das war, und dass er halt mit seinem Kumpel, dem Sounddesigner,
halt dann dort da in diesem Park waren, wo er auch als Kind immer war. Und die dann auch zu ihm gesagt haben, so, hey, nee, hier ist noch so eine Sicherheitsfirma, da solltet ihr ein, zwei Leute engagieren, weil wenn ihr mit dem Equipment in den Park geht, dann kommt ihr ohne Equipment auf jeden Fall raus. Wenn ihr Glück habt, seid ihr noch am Leben. Weil er wollte halt unbedingt eben die Sounds aus der Stadt direkt aufnehmen, damit die im Spiel drin sind, damit das halt Original-Soundaufnahmen halt sind, so wie er es auch in Erinnerung hatte. Und dann ist er halt eben mit so einem 3D-Scanner da quasi durch die Gegend gelaufen. Der Grafikstil, das muss man sehen, das kann man schwer beschreiben, ist so ein Dithering, extrem grob, 3D-Style, so sehr monochrom halt, aber eben mit diesen Dithering, so wie es ähnlich wie es bei Obra Dinn zum Beispiel gemacht ist, dann doch erstaunlich viele Details eigentlich dann bringt, für das, dass es so extrem reduziert ist. Und also schon faszinierend halt eben. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann sind halt Autos eigentlich halt echt nur so 5 Polygone mit so einer miesen Textur drüber. Aber darum geht's halt auch gar nicht. Sondern das ist halt dann echt, ich glaube, das Spiel dauert gerade mal 2 Stunden.
Ja, sowas, gell. Ich hatte ja lauter so kurze Games rausgesucht. Das heißt, das hast du dann auch durchgezogen, weil es war ja echt kurz.
Habe ich durchgezogen. Das war klar für mich. Nach der ersten halben Stunde war das klar. Ich gesagt, das ziehe ich durch. Und das war halt auch echt, also im Endeffekt, das war ein echt bleibendes Erlebnis. Also es ist jetzt niemals ein Spiel gewesen, das ich mir selber rausgesucht hätte. Never. Aber so war das jetzt wieder, also muss ich sagen, das war das absolute Highlight von den
beiden. Krass, das freut mich. Von mir hast du das übrigens bekommen, gell? Von mir. Ja,
trotzdem ist es ein Highlight.
Krass. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja auch wirklich, es war eigentlich ein Safe Bet deswegen, weil das Game war ja bei den Game Awards als Games for Impact nominiert, ne? Wo dann South of Midnight gewonnen hat. Das war eins der 5 Spiele, die bei den Game Awards als Games for Impact nominiert waren. Und da haben wir gedacht, okay.
Also verdient, auf jeden Fall verdient, weil es ist wirklich, ja. Weil, ich meine, du hast auch keine Beziehung mehr zu Ecuador und so. Ne? Also
ja, deswegen, voll witzig.
Da ist auch noch mit Lernauftrag.
Ist eher so eine Experience vielleicht, als ein wirkliches Spiel.
Genau. Ich mir jetzt auch nochmal gleich notiert, ja.
Richtig, also erwartet euch kein Spiel. Also du spielst zwar da mal, also es fängt an, dass er an der Konsole hockt und spielt einen Fußball, so quasi so ein FIFA von Top-Down, so International Soccer, wo du halt da mit ein paar Figuren hin und her läufst und Fußball spielst und dann zoomt es halt raus, aber das ist ab und zu spielst du das dann auch nochmal, aber es ist so die Seltenheit. Ja. Ansonsten, es hat Spielelemente nicht wirklich.
Ja.
Also
Ich habe es ja schon lange installiert. Ich habe erst gedacht, ich spiele es auch vor der Folge, aber ich wollte es eigentlich erst von dir hören und ich werde es jetzt auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal spielen, weil die 2 Stunden, das zu erleben, ist, glaube ich, ganz cool. Ja, installiert ist es schon lange.
Richtig. Also ich kann es nur empfehlen, dann auch bis zum Ende, weil gerade so diese letzten 10 Minuten mit dem Text vom Entwickler, das ist echt bewegend. Cool. Also es war ganz toll.
Ja. Cool. Ja, nice, Christian. Dann war es doch eigentlich so durchwegs, alles dabei so. Aber kein Totalausfall. Eigentlich hattest du keinen Totalausfall.
Nein. Nee, diesmal nicht.
Das ist schön, das freut mich für dich. Du hattest schon so oft einen Totalausfall. Oft auch von mir.
Ja, aber nicht gezwungen, also nicht beabsichtigt halt.
Ja, geil.
Ja. Ist es das, was du denkst?
Ja, das ist das, was ich denken möchte.
Okay, Leute, ich mache weiter.
Sehr geil.
Ich mache weiter. Und zwar, ich lege direkt los und ich fange an mit dem Spiel, das ich von Philipp bekommen habe. Earth Must Die, Philipp. Das hast du ja auch angespielt dann, oder? Wahrscheinlich.
Das habe ich auch angespielt eine Weile, ja.
Genau, es ist ein Adventure-Game. Ich würde erstmal sagen, es ist ein klassisches Adventure-Game. Point and Click, deswegen habe ich es auch am PC gespielt mit Maus und Tastatur, weil man bewegt sich dann doch, also man bewegt die Spielfigur mit den Tasten, WSAD und klickt dann halt auf Elemente. Und Point and Click an der Stelle auch, es ist ein vereinfachtes Point and Click dahingehend, du klickst auf einen Hotspot, ne? Und dann wird dir angezeigt, was kannst du mit dem Hotspot tun. Da gab es ja jetzt schon einige Spiele, die das so gemacht haben. In so einem Kreis zeigst du dann an, okay, hier kannst du sprechen oder ansehen oder benutzen. Und dann klickst du halt auf das Icon und dann passiert was. Ganz wichtig, das ist ein Adventure-Game, zwar nach klassischer Bauart, so wie die 90er-Spiele alle so waren. Allerdings, eine Sache ist ganz wichtig, wenn man auf die steht, dann fehlt einem die vielleicht. Es gibt kein Inventar. Das bedeutet, man hantiert nicht mit irgendwelchen Gegenständen im Inventar, sondern man interagiert eigentlich nur mit der Welt, dort mit Gegenständen auch, die man dann nicht irgendwie kombiniert oder so, sondern die man halt anklickt und benutzt. Und man redet sehr viel mit verschiedenen Characters. Also es ist sehr, ich würde sagen, dialoglastig und nicht unbedingt so ein Adventure in die Richtung, so jetzt habe ich hier ein volles Inventar mit 1000 Gegenständen, wie komme ich jetzt weiter? Ah, ich muss vielleicht die beiden miteinander kombinieren, um dann da irgendwie einen Gegenstand zu haben, den ich jetzt hier einsetzen kann. Sowas passiert nicht, sondern man redet, man erfährt relativ schnell, was so Phase ist. Man spielt einen sehr lustigen Charakter, und zwar den Valak Lizard Tongue, ja, einen überheblichen Alien-Herrscher. Er spielt nämlich auch in so einer absolut abgedrehten Sci-Fi-Welt. Und das Witzige an der Stelle ist, der ist wirklich überheblich, hat gewisse Ähnlichkeit zu so manchem Herrscher, der aktuell so in der Welt umhergeistert. Also er ist, Dunning-Kruger ist nicht weit von ihm entfernt. Also er meint wirklich schon, er ist der Beste und Coolste von allen. Ist aber teilweise schon ein ziemlicher Tollpatsch und ist auch wirklich nur durch einen großen Zufall Alien-Herrscher geworden, nachdem sein Vater eigentlich einen seiner Zwillingsbrüder zum Herrscher machen wollte, die aber durch Zufälle am Anfang ums Leben kommen, bleibt nur noch er über. Also so kam dieser Hauptcharakter dann an die Macht sozusagen, und sein Reich auf so einem fremden Planeten wird von den sogenannten Terranoiden angegriffen. Das ist vielleicht auch sehr witzig. Die Terranoiden, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, die kommen von einem Planeten, der nennt sich Erde. Und das ist halt witzig gemacht. Also es sind halt die Menschen sozusagen, aber aus Sicht von Aliens. Und was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist es, irgendwie, wie der Name schon sagt, Earth Must Die, es zu schaffen, dass die sich idealerweise wieder verkrümeln und alles wieder so ist wie davor und man als überheblicher Herrscher seiner tagtäglichen Idiotie nachgehen kann. Das Spiel ist gespickt mit...
Extrem witzig, um das kurz zu erwähnen, weil das ist total, total realistisch. Weil ich glaube, davor scheißen sich die ganzen Aliens ein, oder? Also das ist ja genau das. Wir suchen immer die, oh Gott, ich hoffe, ja, ich finde sie uns nicht.
Das ist wirklich abgefahren. Man hat so einen kleinen Companion, so ein kleiner Companion-Roboter. Wieder mal ähnlich wie bei dem Cairn vorhin. Allerdings mit diesem Roboter hat man schon eher eine Connection. Und da kommt eine Sache, die ich an dem Spiel jetzt nicht so geil fand. Dieser kleine Roboter hält so eine Art Wikipedia. Und man muss auch relativ viel lesen. Also man muss dann wieder irgendwas über die Terranoiden in so einer Art Wikipedia lesen, um dann vielleicht einen Hinweis drauf zu finden, wie ich jetzt ein Rätsel lösen kann. Jetzt ist es aber so, dass ich einfach nur dieses Wissen sozusagen irgendwo einmal lesen muss. Dann mache ich diese Wikipedia zu und dann ist der Hauptcharakter so, ich könnte jetzt dies und das in jenes machen, weil er das eben gerade gelernt hat. Ja, also im Ende kannst du auch einfach diese Seiten mal schnell durchklicken in dieser Wikipedia, ohne dies zu lesen, schließen, und dann weiß er es halt auch. Also ist so ein bisschen ein Klotz am Bein, ist am Anfang wichtiger als später im Spiel. Später im Spiel ist es wirklich primär viele Dialoge, auch Rätsel lösen, wo es darum geht, irgendwie einen Button im richtigen Moment zu drücken, dass dies und jenes passiert. Puzzle-Elemente im weitesten Sinne. Und halt, das wollte ich gerade noch sagen, sehr cooler, schwarzer, britischer Humor. Ich glaube, Philipp, das hast du damals ja auch gesagt, dass das ein britisches Game ist.
Ja.
Und hat auch schon in den ersten Minuten relativ viel fäkalen, coolen, britischen Humor. Und das zieht sich auch ganz gut durch. So, hört sich ja erstmal alles ganz geil an, so, oder? Könnte man schon spielen. Sci-Fi, abgedreht, mein Inventar, wenn einem fehlt, muss ich sagen, ich mag gerne Spiele mit Inventar. Ich kann mir aber auch gut so ein Adventure mal vorstellen. Also es war jetzt nicht schlimm, dass es das nicht gab. Trotzdem, also bisher habe ich das Spiel 6 Stunden gespielt, bin, denke ich mal, so ein bisschen über die Hälfte durch, weiß aber nicht, ob ich es jetzt weiterspiele. Und es hat einen ganzen, ganzen einfachen Grund. Den habe ich jetzt auch mehrfach leider in den Steam-Reviews gelesen. Es kann sein, dass ich das Spiel vielleicht nochmal in ein paar Monaten oder so spiele. Das Spiel hat nämlich ganz, ganz eklige Bugs. Und zwar, und das ist in einem Adventure natürlich tödlich, ich habe euch vorher ja schon gesagt, wenn ihr auf einen Hotspot klickt, dann kommt so ein kleines Menü hoch und dann wird dir angeboten, was kannst du jetzt mit diesem Gegenstand oder dieser Person tun? Ja, und da fehlen manchmal einfach Buttons. Und dann schließt du das Menü wieder und öffnest es nochmal und auf einmal ist dann ein anderer Button da, den du gerade eben eigentlich erwartet hättest. Da war halt vorher zum Beispiel ein Benutzen-Button, aber beim ersten Mal war er nicht da und beim zweiten Mal ist er dann da. Oder nach 5-mal klicken ist er nicht da und beim 6. Mal erscheint er auf einmal. Oder er erscheint gar nicht und du darfst neu laden. Und das hatte ich leider 2 oder 3-mal. Und zwar an Stellen, wo du einfach nicht dran denkst. Da, wo du sozusagen sagst, ja, okay, mit dem Gegenstand kann ich jetzt wohl nichts machen. Dann schaust weiter und dann denkst du, ich kann das Rätsel nicht lösen. Ich komme nicht drauf. Und irgendwann kommt dir wieder, ja, nicht, dass da jetzt schon wieder dieser Bug ist. Beim ersten Mal war es natürlich am allerschlimmsten. Da war es sogar so weit, und ihr wisst, dass ich das hasse, dass ich eigentlich bei so Adventures oder so niemals in die Komplettlösung schaue, weil da ich gesagt, okay, in diesem Raum gibt es einen Hotspot. Ich kann sonst nichts machen. Ich muss jetzt nachlesen, was da los ist, und finde dann halt wirklich raus, ja, das ist ein Bug. Probier's ein paar Mal. Im besten Fall erscheint dann die Aktion, die du ausführen musst. Das ist natürlich nicht cool. Und ich hoffe, das patchen sie raus. Das erklärt auch gerade die schlechten Reviews, die es hat.
Ich glaube tatsächlich, dass sie das erst reingepatcht haben.
Okay.
Kam schlimm besser.
Die Reviews, die es erwähnen, sind relativ neu. Die waren alle, nachdem ich es gespielt hatte.
Okay.
Also alle nach Ende Januar. Ich habe es irgendwann im Januar gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und da hatte ich keinen. Und seitdem gibt es einige, die sagen, oh, da hat es ja Game-Breaking Bugs. Also ich vermute, dass sie die reingepatcht haben erst.
Also ich werde es noch weiter im Blick haben, wenn es sich wieder erholt sozusagen bei Steam, dann weiß ich auch, okay, es wird wahrscheinlich jetzt wieder runterlaufen, dann spiele ich es vielleicht wirklich noch durch, weil ich so eigentlich
Bist ganz cool finde. Ohne den Bug spielen? Also es wäre doch spannend, wenn wir den Bug versuchen zu melden, ob sich dann lohnt, sozusagen als Service von uns. Mal gucken, ob es eine Reaktion vom Entwicklungsstudio
gibt. Ich vermute, die kennen den Bug schon, weil er ja in den
Steam-Reviews. Okay, der ist so prominent,
also das ist momentan, dass es schon gemeldet ist. Okay. Der Philipp hat schon recht, es ist schon eher abgestürzt in kürzester Zeit. Okay. Ja, und das ist gerade für mich als Problem, warum ich nicht weitergespielt habe. An sich ist witzig, Dialoge witzig, Humor ist auch komplett meiner, und ich finde auch die Rätsel witzig.
Aber wenn die Dialoge, das war das, warum ich es eigentlich geil fand, hauptsächlich die Dialoge tatsächlich.
Die sind Hammer.
Weil ich mir dachte, die machen wirklich saugut Spaß. Halten die das Level?
Die halten das Level, und auch die Sprecher und die Charakter sind super, super cool. Und die Welt ist super cool. Es ist insgesamt super krass abgefahren und sehr kreativ, weil man hat schon viele Alien-Welten gesehen, aber das ist dann doch alles ein bisschen anders. Das ist wirklich, wirklich cool, aber diese Game-Breaking-Bugs sind natürlich scheiße. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Aber ansonsten ist es schon eine Adventure-Empfehlung für 15 Euro. Ich habe es, wie gesagt, am Windows-PC gezockt. Es ist auch optimiert für Steam Deck. Eigentlich auch ganz schön.
Wie casual kann ich das Spiel spielen? Brauche ich linke Hand, rechte Hand, also WSAD und rechts die Maus? Oder du kannst es noch relaxter spielen? Das ist nur Click and Point und dann noch mehr Casual Mode.
Nur mit Maus spielen, Tax. Aber ich glaube, wie Peter gesagt hat, mit WASD ist es einfacher, ist direkter.
Ja, aber ich dachte, dass ich musste laufen mit dem Pfeil.
Ich dachte, du kannst irgendwie mit Rechtsklick irgendwo hinlaufen.
Okay, habe ich gar nicht gemacht. Aber es geht halt auf jeden Fall mit Gamepad, glaube ich, auch richtig gut. Müsste richtig gut gehen.
Wahrscheinlich schon.
Ja. Auf jeden Fall ganz nett. Wenn ihr jetzt schon andere Adventures gerade noch auf Halde habt, spielt erstmal die und schaut da mal rein in die Reviews. Und wenn ihr auf so britischen Humor mit Sci-Fi steht, dann ist es auf jeden Fall ein Adventure für euch.
Peniswitze nicht unterschlagen.
Sehr viele Peniswitze, ja. Ich glaube, da hatte es dich endgültig dann, als der kam relativ früh der
erste. Ja, ich fand's aber auch tatsächlich gut geschrieben. Also ich fand die Dialoge echt sympathisch und nett. So, so ähnlich wie das, ich weiß den Titel, Thank Goodness You're Here, das du mir letztes
Mal gegeben hast. Ja.
Das hatte auch so einen schwarzen britischen Humor.
Ja.
Und das ist halt jetzt komplett vertont. Also das waren, glaube ich, auch bekannte Sprecher drin.
Ja.
Deswegen werde ich jetzt, wenn du das sagst, werde ich jetzt auch mal nicht weiterspielen. Ich will
jetzt erstmal nicht weiter. Abwarten. Aber sonst ist das deins, Philipp. Ich glaube, du magst es. Das. Das ist.
Ich habe alles gemocht, sonst hätte ich es nicht weiter. Ja.
Bei dem nächsten Spiel, über das ich sprechen möchte, das habe ich vom Tax bekommen. Das hat der Tax auf jeden Fall gar nicht gespielt, weil der hat gar kein Device, um das zu spielen. Aber das hat den Tax sicherlich angesprochen, weil da geht es um Musik, ne, Tax?
Ja.
Da geht es um Musik. Fretless, The Wrath of Riffson. Ein sehr griffiger Titel. 15 Euro auch, also auch das war vollkommen okay, habe ich mir bei Steam geholt. Habe ich übrigens auch am PC gespielt, weil das ist für Steam Deck auch nicht optimiert. Und da musste ich auf jeden Fall mit den WSAD-Tasten spielen und mit der Maus. Und dafür ist es, die Steuerung ist voll dafür gemacht. Also das ist auf jeden Fall eher ein Tastatur-Maus-Spiel als alles andere. Es ist ein Rhythmusrollenspiel mit Deckbuilding. Also eine lustige Kombination auf jeden Fall. Es ist ein RPG, auf jeden Fall. Es geht im weitesten Sinne um Musik. Das ist auch richtig, Tax. Das hast du auch richtig identifiziert. Du bist so ein junger.
Du musst auch im Takt richtig hüpfen und wie bei Plattformen manchmal.
Ja, da komme ich gleich zu. Also du bist so ein kleiner rebellischer Gitarrist, der in so in einer eher dystopischen Welt lebt. Da kann man auf jeden Fall sagen, die ist ziemlich dystopisch, da diese Welt. Da gibt es alles von Monstern bis zu komischen Kreaturen. Und da gibt es einen mächtigen Musikkonzern, SMR. Steht für Super Metal Records. Und die sind halt voll Kommerz und so weiter. Und dein Ziel ist es aber, du willst zum Battle of the Bands Wettbewerb und da groß rauskommen, obwohl du so ein kleiner rebellischer Typ bist und dich denen ziemlich auflehnst. Ne? Du kämpfst auch gegen die, weil die legen dir nämlich ordentlich ihre Handlanger und ihre Lakaien in den Weg, damit du es nicht schaffst, zu dieser Battle of the Bands zu kommen. Und da sind wir auch schon beim Kampfsystem. Genau, du streunerst durch so eine sehr pixelige, also es ist wirklich sehr pixelig. Ich finde es aber sehr schön und hat mich auf dem großen 38 Zoll überhaupt nicht gestört, dass die Pixel so groß sind. Steuerst dich durch eine Welt, die sehr Zelda-like ist, also so Top-Down-Zelda-Welt, wo auch Gegner rumstreunern. Das hat ein bisschen so einen Pokémon-Style, den kannst du auch mal schnell ausweichen und in den nächsten Screen laufen. Wenn sie dich aber erwischen, dann geht's in den Kampf. In einen rundenbasierten Deckbuilding-Kampf. Du hast nämlich verschiedene Instrumente. Über die Zeit bekommst du auch immer mehr von diesen Instrumenten. Und die haben eben verschiedenste Perks und verschiedenste Karten. Also am Ende legst du auch wieder Karten. Du sagst halt zum Beispiel, ich spiele jetzt mit meinem Bass. Ne, das ist jetzt meine Waffe für diesen Kampf und habe dann den Gegner. Und lege jetzt eine Karte, dass ich dem jetzt 6 Schaden zufüge mit meinem Bass. Ja. Und dann bereitest du das vor. Du kannst immer 3 Karten pro Runde legen und dann klickst du auf Spielen. Und dauernd läuft im Hintergrund, sobald der Kampf losgeht, läuft schon so eine Musik. Es sind auch coole Sounds, ist auch wohl alles händisch selber eingespielt, damit sie keine Lizenzen irgendwie zahlen mussten, haben sie alles selber eingespielt, so kleine Songs, kleine Riffs und so weiter. Und wenn dann du deine Karten auslöst, dann musst du im Rhythmus versuchen zu klicken, weil dann ist es bei dir so, wenn du den Angriff machst, dann erscheint erst so ein gelber Kreis um dich und wenn du in dem Moment die Taste drückst, wird der grün und dann wird dein Angriff halt verstärkt. Also du kannst durch den Rhythmus, durch das, dass du im Rhythmus klickst und das dann genau erwischt, kannst du deine Angriffe und deine Schilde und sonstiges sogar noch verstärken. Deswegen ist auch ein
kompliziert?
Ein Rhythmusspiel. Lustigerweise geht es unfassbar schnell in Fleisch und Blut über. Es war überhaupt nicht störend. Auch das Blocken, durch das, dass es wirklich, dass du diesen Rhythmus als Support hast, gibt es auch keine so wirklich verzögerten Angriffe oder so, weil die Angriffe halt im Rhythmus stattfinden. Und dadurch kannst du wirklich im Rhythmus, kannst du relativ gut blocken und parryen und dann aber auch wieder einen Angriff machen. Du bekommst neue Waffen mit Perks, mit Mods. Und ich glaube, für einen Musikliebhaber ist es besonders cool, weil du ja verschiedene Musikinstrumente bekommst mit verschiedenen Mods, die mir jetzt nicht so viel sagen. Aber ich denke, wenn man in der Musikwelt unterwegs ist, dann kennt man vielleicht sogar den ein oder anderen, das ein oder andere Ding, dass man sich an seine Gitarre ranschrauben kann und so weiter und so fort. Also wirklich witziges Crossover, wo ich am Anfang dachte, tags bin ich ganz ehrlich, boah, ich glaube, das ist gar nicht meins. Wirklich so, ich habe so gespielt und dachte, puh, ich mag auch eigentlich so Rhythmus-Games irgendwie gar nicht so, weil ich da auch so untalentiert bin. Spielen wir es mal. Und dann hat es mich auf ganz, ganz schnell, so nach 1,5 Stunden hatte es mich. Also da war es dann wirklich so, dass ich richtig drin war und jetzt auch mitfiebere. Ich bin jetzt 4 Stunden drin. Ich glaube, insgesamt ist es so 6 bis 7 Stunden lang. Also ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen. Ich habe es einfach noch nicht ganz geschafft. Aber wirklich witziges Deckbuilding-Rhythmus-Rollenspiel, auf das ich niemals gekommen wäre. Also Tax, da erstmal vielen Dank. Wahrscheinlich
das
auch
freut mich sehr.
Für dich ein Glücksgriff. Aber
gab es ein Easter Egg so im Sinne von Tenacious D Tribute, so Best Song in the World? Da wird ja auch dann so das Monster mit der Gitarre dann besiegt, ja?
Ich behaupte,
also klingt das ja so ein bisschen
nicht eindeutig so, aber ich behaupte, wenn man dann noch
Finger-tapping.
Mehr, wenn man noch mehr drin ist, habe ich wahrscheinlich 1000 Sachen übersehen. Einfach so Kleinigkeiten, wie auch bestimmte Angriffe vielleicht heißen. Oder warum jetzt beim Bass der Angriff so heißt und das bei
Killer einem E-Gitarre so. Oder so, ja.
Und bei einem Synthesizer, das ist jetzt übrigens die dritte Waffe, die ich bekommen habe, einen richtig geilen Synthesizer. Also Tax, wenn das mal auf dem Mac rauskommt.
Schade, ja, ich glaube, das muss ich echt.
Das musst du spielen. Das ist auch wirklich schön, am Big Screen zu spielen. Der Sound ist angenehm. Obwohl die Super Metal Records heißen, es ist jetzt nicht komplett dauernd Metal-Musik, sondern es ist irgendwie ein schönes Soundbed, wo ich gar nicht sagen kann, welche Musikrichtung das ist und das wechselt auch so ziemlich ab. Also Empfehlung, wenn man auf so Deckbuilding-Zeug eh steht und wenn man so musikalisch unterwegs ist und irgendwie Interesse hat in diesem Musikbereich, dann checkt man wahrscheinlich auch noch viel mehr, als ich gecheckt habe und dann taugt einem das so richtig. Und es ist nicht lang. Also How Long to Beat sagt irgendwie 6 bis 7 Stunden oder sowas.
Vielleicht gibt es sogar einen Soundtrack auf Apple Music oder Spotify.
Oder sogar bei Steam, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob da
das müsste es ja eigentlich geben. Also das wäre komisch.
Ja.
Von jedem Spiel gibt es einen Soundtrack. Und
es wäre schlau, wenn sie sogar selbst die ganze Musik eingespielt haben. Ich muss mal bei Steam schauen, ob das nicht einfach da auch mit Soundtrack zu kaufen war. Ich habe jetzt nur das reine Spiel gekauft. Ja. Fretless, The Wrath of Risen.
Ja. Echt schön. Also ja, gibt's. Es gibt den Wrath of Risen Soundtrack.
Ja, muss es fast, ne? Ja, liebe Leute, also ich habe ja jetzt insgesamt für Earth Must Die und Fretless habe ich ja doch insgesamt so 10 Stunden bisher schon gespielt, ne? An meinen Indie-Games.
Darf ich kurz einwerfen,
ja,
dass ich ja auf das Fretless so ein Auge drauf geworfen hatte, nachdem der Taxi das gegeben hat,
ja,
dass ich mir auch gekauft habe und auch schon eine Stunde angespielt habe.
Ja.
Und ich finde es mega. Also es ist, wie du gesagt hast, also ich kann das alles.
Oder man kommt da auch gut, man kommt da richtig schnell auch rein, finde ich.
Intuitiv, ja, total. Also es wirft dich halt auch schnell rein. Also es ist,
ja,
man sieht schon, dass es halt echt nicht viel will. Es ist nicht so wie dieses, gab es Sea of Stars und gab es auch noch so ein anderes Change of Echoes oder so.
Ja, die sind viel größer.
Was dann halt so 60 Stunden Spiele sind oder sowas, keine Ahnung. Und das ist hier halt echt nett überschaubar. Ja,
die Map ist gleich schön.
Halt auch, es ist halt, ich meine, man sieht es halt, es geht um Musik. Es ist, will halt da auch gar nicht mehr anders machen, sondern hey, es geht um Musik und Rhythmus und gibt halt dort bloß Minigames beim Kampf und alles, ist voll gut.
Und ich glaube, das ist gerade auch in den Dialogen und so, da verstecken sich ganz viele Sachen. Ich würde sagen, der Tax, für dich ist das wirklich ein Genuss, dieses Spiel.
Der muss das spielen,
ja.
Ich brauche eine weitere Plattform irgendwann, ja.
Okay, liebe Leute, das waren dann 10 Stunden Indie-Games. Da habe ich schon mehr gespielt an den Indie-Games als der Christian. Nee, nicht ganz, aber fast ungefähr. So, Christian, und dann hast du gemeint, du gibst mir hier so ein Portal-like, ne? Du hast mir ja Chroma Gun 2 Die Hard gegeben, Die mit D-Y-E geschrieben, wegen Wortspiel und so.
Voll lustig, ja.
Ja, 20 Euro, Windows, haben wir gedacht, das ist cool, das ist ein cooles Game, das spielst du auf dem Steam Deck, weil man muss ja wissen, ich bin wirklich ein großer Fan der Portal-Spiele. Ich habe ja Portal 1 und 2 mehrfach durchgespielt. Und auch vor kurzem erst Portal 1 und 2 nochmal auf der Switch durchgespielt, weil es da auf der Switch released wurde. Und dann hatte ich wieder mal Bock auf Portal. Und dann hatte ich die beide durchgespielt. Die sind ja auch nicht so mega lang. Und es war ein Wohlgenuss und es war auch toll auf dem Handheld. Also ich fand gerade Portal-Spiele auf dem Handheld war irgendwie mega gut. Dann dachte ich, Chroma Gun gibt's auf Handheld, ist verified auf Handheld, auf Steam Deck. Dann spiele ich mal wieder mit dem Steam Deck. Dann nutze ich mein Steam Deck doch auch mal wieder. Und es ist, um es mal so zu sagen, es ist von einem deutschen Studio und es ist, ehrlich gesagt, alles, was ich schon gesagt habe bezüglich Portal, trifft hier zu. Es ist im Prinzip es ist schon sehr inspiriert von Portal. Vielleicht ist es sogar, hart gesagt, ein Portal-Klon. Ich habe es jetzt mal ganz wohlwollend ein Portal-like genannt, weil es macht ja doch ein paar Dinge anders. Es geht hier zum Beispiel nicht um Portale, sondern man ist ein Mensch in einem komischen Komplex und muss sich durch Testkammern durchrätseln. Das ist die Anleihe, die man aus Portal ja auch bereits kennt. Es gibt eine Off-Stimme, und es gibt sogar mehrere Off-Stimmen in dem Spiel, die relativ lustig sind, aber auch irgendwie seltsam. Und man weiß auch nicht, wollen die einem was Gutes oder wollen die einem was Böses? Und das stellt sich dann später genauer raus, was da los ist. Es gibt NPCs in der Welt, die sehr reduziert sind. Und das sind nämlich einfach nur so Kugeln. Und es gibt da eine Kugel, die hat sogar einen Charakter und hat eine Stimme und redet mit dir. Erinnert vielleicht auch im weitesten Sinne an Portal 2. Da gab es doch den, wie hieß er? Wheatley, genau. Genau. Und sowas in der Art gibt es halt in dem Game auch. Der größte Unterschied ist, man ist nicht mit einer Portal Gun unterwegs, sondern man ist mit einer Waffe unterwegs, die Farbe versprüht, Farbkleckse verschießt.
Vielleicht eine Chroma Gun.
Eine sogenannte Chroma Gun. Und Die Hard kommt natürlich auch davon, dass man seine Umgebung einfärben kann und durch das Einfärben der Umgebung physikalische Eigenschaften verändert. Also ganz einfach gesagt, es gibt überall in den Levels so Flächen, die sind auch markiert, die sind weiß, die kannst du einfärben. Und dann gibt es diese schon erwähnten NPCs, das eigentlich nur so reduzierte Kugeln sind letztendlich, die kannst du auch einfärben und dann rollt diese Kugel bis zu diesem Feld, weil das wird dann angezogen. Also gleiche Farben werden voneinander angezogen. Und so kannst du natürlich zum Beispiel Schalterrätsel lösen. Wenn jetzt unter diesem weißen Feld, das du gerade an der Wand angeschossen hast, vielleicht rot eingefärbt hast, dann rollt eine rote Kugel auf dieses Feld zu und wenn dort ein Schalter ist, dann steht es auf dem Schalter und die Tür geht auf. Also mal einfachstes Rätsel genannt. Genau, deine Farbpistole hat drei Farben, Rot, Blau und Gelb. Und weil das noch nicht genug ist, kannst du dann die Farben auch noch mischen und kannst zusätzlich dann Lila, Grün und Orange färben. Also es gibt insgesamt 6 Farben und das ist alles, was du im Prinzip tun kannst. Du kannst Dinge einfärben und dadurch dich durch die Rätselräume durchrätseln. Und das ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Das ist sogar so gut gemacht, lieber Christian, dass ich mir so die Zähne ausgebissen habe an diesem Spiel. Also ich muss ja sagen, dass ich viel Portal und so gespielt habe, ich check die schon ganz gut oft, diese Rätselräume. Und auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, man weiß, wo man hinschauen muss irgendwann. Und man weiß, wie so Dinger funktionieren. Aber hier mit den 6 Farben und die Rätselräume, die teilweise über mehrere Ebenen und mehrere Räume gehen, was unglaublich krass ist und was aber funktioniert, ohne dass ich in ein Dead End komme. Zu Dead End komme ich dann gleich nochmal. Also ich kam fast nie in ein Dead End. Haben sie unfassbar krass implementiert und auch es muss unfassbar viel Testing reingelaufen sein, weil eigentlich müsste es in dem Spiel möglich sein, dass ich da in kürzester Zeit mich irgendwo hinschieße, wo ich nicht mehr weiterkomme. Aber sie haben es hinbekommen, dass das fast nicht passiert. Es passiert hin und wieder dann doch. Also ich habe es auch geschafft, dass ich echt einmal oder zweimal neu laden musste, weil es einfach nicht weiterging, weil ich in ein Dead End kam durch das, was ich getan habe. Aber und jetzt kommt's bei einer Spielzeit von insgesamt über 20 Stunden, lieber Christian. Über 20 Stunden. Und ich habe es durchgespielt gestern. Gestern bin ich durch und es war toll. Ja. Es war auch storymäßig am Ende super witzig. Es hatte Portal-Niveau fast schon. Aber es war richtig knackig. Also ich bin da wirklich ans Äußerste gegangen bei den Rätseln. Und leider hat es 1-2 Rätsel drin, wo es dann so war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich nachschauen. Ähnliches Phänomen wie vorhin, wo ich dachte, das geht, kann nur so weitergehen. Und es gibt bei YouTube ein Video, wo einer das Game durchspielt, so in 7 Stunden oder so, aber der kennt es halt schon. Also, und der schneidet auch. Also du siehst, es dauert auf jeden Fall länger als 7 Stunden. Ich denke, so, was ich so hatte mit meinen 22 oder was ich hatte, das war wahrscheinlich ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Aber dann schaue ich in dem Video und sehe, also ich habe halt eine Sache probiert, wo ich sagte, so muss es funktionieren. Ich muss irgendwie auf so eine Plattform springen. Ne? Ich muss auf eine Plattform springen mit dem richtigen Timing. Und habe es ungefähr 170 Mal probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich dachte, bevor ich mich jetzt da festbeiße, schaue ich jetzt mal nach, ob das wirklich die Lösung ist oder ob es vielleicht auch noch eine andere gibt. Und dann sieht man halt in dem Video, dass das halt wirklich ein absolut minimal richtiges Timing sein muss, dass du da genau hinkommst. Das Spiel gibt dir aber keinen Hinweis sozusagen, dass du schon auf dem richtigen Weg bist und du hast irgendwann halt das Gefühl, das ist so nicht gewollt, dass ich da hinkomme. Also da ist sozusagen der Sweet Spot nicht gefunden zwischen, du musst es perfekt timen und du erkennst automatisch, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Und das hatte ich 2-3 Mal, wo ich dann echt in dem Video nachgeschaut habe, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Oder beiße ich mich gerade an der komplett falschen Stelle fest? Und jedes Mal war es aber so, dass ich auf dem richtigen Weg war. Es war halt immer nur so super, super mega Timing nötig. Also da fehlt einfach ein bisschen das Polishing. Ich glaube, das würde halt in einem Portal, in einem AAA-Titel oder so, ist sowas halt dann eben nicht, passiert sowas nicht. Aber auf die Länge des Spiels und auf die Komplexität der Räume ist es halt verschwindend. Und Christian, danke, du hast mir die Messlatte noch oben gelegt für ein Portal 3, die müssen jetzt liefern. Also Chroma Gun 2 aus deutschen Landen hat hier mal richtig abgefeuert. Beeindruckend geiles Game und ich bin super, super gespannt, ob die ein Chroma Gun 3 machen und ob ich vielleicht das 1 auch nochmal teste. Also wirklich geil.
Ja, kannst du mir schon vorstellen mit dem 3er, genau. Aber ja. Es ist ja nicht so unerfolgreich.
Es ist sogar...
Ja, toll, also es freut mich total. Also,
ja, ne? Aber es war wirklich schwer. Also richtig knifflig für einen Portal-Veteranen, wie ich mich bezeichnen würde. Es hat mich ans Äußerste gebracht.
Ich habe die Demo gespielt und habe dann... Und ich fand die Demo... Ich glaube, das sind halt die ersten Räume. Und das geht relativ schnell, zieht das an, dass du so richtig... denken muss, das ist was von Peter, ey. Das ist genau für sein Hirn, für mich ist das nichts, mich regt das nach, ich werde das nicht durchspielen können, also Portal habe ich ja echt durchgespielt und auch geschafft und geliebt, aber
Portal ist das, da viel deutlicher, hat da
echt Potenzial zum,
also in Portal ist dir viel klarer in jedem Raum, was du tun musst. Und hier kommst du wirklich rein und wie gesagt, die Räume gehen manchmal über mehrere kleine Räume und mehrere Ebenen und du musst dich erstmal orientieren, du denkst dir wirklich, okay, den schaffe ich ja nie, den Raum. dann fängst du irgendwie an und dann funktioniert aber doch so manches, aber dann hängst du wieder. Also es ist wirklich knifflig, aber geil. Wahnsinn. Wenn ihr auf sowas steht, holt euch das, ist ein No-Brainer, 20 Euro. Auch nur auf Windows, aber sehr, sehr geil auf dem Steam Deck. Performt auch richtig gut. Auf dem
Steam Deck funktioniert es gut.
Fast immer mit 90 FPS. Hin und wieder gab es mal so einen Frame-Drop bei so aufwendigeren Levels. Aber sonst lief das butterweich richtig geil mit 90 FPS, bis 90 bis 70 auf dem Steam Deck. Also, ja, absolut geile Empfehlung. Und durchgespielt habe ich es auch noch. Und ich habe echt für die Indie-Games dieses Mal über 30 Stunden investiert. Liebe Leute, primär wegen deinem Chroma-Gun-Ding her.
Aber. Genau, wer da noch tiefer absteigen möchte, ich habe das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, wie du dann gesagt hast, das ist ja ein deutsches Entwicklerteam.
Ja.
Bei OK Cool von Dom Schott bei dem Podcast, der hat ja immer einmal die Woche, und das ist eben das freie Format, auch OK Cool trifft. Da trifft er den Chef von der
Mütze, Benjamin cool.
Lochmann. Ich habe es gerade in unseren Chat hier rein, also in dem Live-Chat. Live-Podcast.
Kommt auf den Discord übrigens, da kriegt ihr tolle Links.
Ja, kommt rein. Und genau, und da ist das dann, ist es verlinkt, das kann man sich anhören. Das ist auch ein sehr sympathischer Typ. Deswegen.
Geil. Ja, also alles gut. Wirklich gut. Und dann wurden die, wie heißt das Magazin vom Louisville, das alle drei Monate rauskommt? Die GEE.
Die G, genau.
Da hat das Spiel sogar eine Seite bekommen. Und das ist ja wirklich sehr kuratiert, was er in sein Magazin reinnimmt. Und da hat,
das.
Weil halt vielleicht auch deutscher Entwickler und so. Aber ja, mega cool. Für Portal-Heads da draußen ein absoluter No-Brainer. Holt euch das und zockt das. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr happy mit meiner Auswahl. Wenn jetzt Earthmaster noch gepatcht wird, dann werde ich das auf jeden Fall auch noch durchspielen. Fretless wird jetzt in den nächsten Tagen durchgezockt. Und Chromagun 2 habe ich ja über 20 Stunden mich durchgerätselt. Ja, danke dafür. Und in dem Sinne übergebe ich an den Philipp. Und der darf sich frei aussuchen, mit welchem Spiel er starten möchte.
Oh mein Gott, das ist ganz gar nicht so einfach diesmal. Also ich fange mit Crisol Theater of Idols an. Das habe ich von Christian gekriegt.
Was für ein beschissener Name, ich weiß, es tut mir leid.
Theater of Idols. Also bei Theater of Idols. Wie fange ich da an? Also ich meine, das ist ja überall schon jetzt in der letzten Zeit durch die Presse auch gegangen, das Spiel.
Voll,
ja. Super guter Style, richtig, richtig guter Style. Das ist ein Ego-Shooter am Ende. Ja, es wird häufig so Bioshock-Vibes attestiert. Da würde ich mitgehen, auch vom Grafikstil. Die Atmosphäre ist bombastisch gut. Also das ist super schön erzählt und also handwerklich würde ich jetzt sagen, ist das Spiel top. Ja. Es hat diese relativ spannende Mechanik, die mich eigentlich sofort hatte. Also du musst die Waffen, wenn du die nachlädst, dann fahren so kleine Stacheln aus und du musst dann den Reload-Button gedrückt halten und dann füllst du diese Waffe mit deinem Blut auf. Weil du bist ein Ritter der Sonne quasi, also es gibt die Sonne und die See und als Gegenpole und du bist eben der Ritter der Sonne und die Sonne ist aber auch nicht rein gut, also die ist sehr mysteriös und wirkt ja, eher wie ein Anti-Heldengott oder sowas und gibt dir eben die Fähigkeit mit Blut Sachen zu machen.
Wie viel Storyline, total geil.
Wenn du Leichen irgendwie nicht assimilierst, aber so aufsaugst und nimm das Blut als Munition. Richtig, richtig geile Stimmung. Also hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe 6 Stunden, glaube ich, gespielt bisher.
Sieht übrigens, ganz kurz, Artstyle und so sieht richtig krass aus,
Philipp. Richtig
sieht
cool ja aus.
Wie so ein Horrorkabinett
auf dem Bild. Ja, total. Also sich verfolgen Statuen. Es sind im Prinzip Statuen, gegen die du kämpfst und die bewegen sich auch so creepy und ja, also wer für so eine Stimmung zu haben ist, ja, und diesen Stil mag, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, mal genauer anzuschauen. Aber es ist ein Indie-Game, das heißt, es kommt jetzt auch ein Aber. ich hatte tatsächlich das ein oder andere Aber bei dem Spiel. Mein erstes großes Aber, wo ich echt ein Problem damit hatte, ich habe angefangen zu spielen, wie man das halt so spielt, im normalen Schwierigkeitsgrad mit Controller, ja, und unspielbar. Geht überhaupt nicht. Also die Controller-Steuerung ist eine völlige Katastrophe. Die Controller-Steuerung fühlt sich so an, als ob die wie bei VR so in so einem 10-Grad-Winkel einrastet.
Ach, das ist ja heftig. Also, obwohl es einfach nur ein Ego-Shooter-Game ist, okay?
Die Controller-Steuerung fühlt sich furchtbar an. Ich habe ja echt viel mit Controller gezielt und gespielt und Ego-Shooter gespielt und ich habe es nicht geschafft mit dem Controller auch nur.
Ist die nicht oder ist das eine Designentscheidung?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwas scheiße ist, ob bei mir irgendwas kacke war, aber
also, das war. Kleiner das Einwurf, war, ja. Weil ich ja so selber auch damit geliebäugelt habe, habe ich es ja dir geschenkt und mir geschenkt. Ich habe es mir auf der PS5 gekauft und da ist das nicht mit dem Controller.
Also am PC ist es ein Desaster. Ich habe es tatsächlich nicht spielen können und da kam dann dazu, dass der mittlere Schwierigkeitsgrad, der war mir viel zu krass. Also ich hatte, du musst die Gegner sehr, sehr genau treffen. Ja?
Und du hast ja also kaum Munition.
Du brauchst, glaube ich, sechs oder sieben Treffer brauchst du mindestens im normalen Schwierigkeitsgrad, damit die wirklich tot sind. Zwei in Kopf, damit der Kopf explodiert, dann kommt der Körper und dann musst du noch, je nachdem, wie gut du wo triffst, nochmal 3-4 Schüsse investieren. Und das Auffüllen kostet unfassbar viel Lebensenergie, finde ich. Also das ist total unproportional.
Ach, okay, du lädst sozusagen mit Blut
nach. Du lädst mit deinem Blut, das ist deine Lebensenergie. Ja, und das ist das Problem. Und das zweite Problem ist, also du kannst dich am PC zumindest, ich nehme an, das ist auf der PS5 nicht anders, während du nachlädst, kannst du nicht rennen. Das heißt, während du nachlädst, sind die Gegner immer schneller als du.
Das ist genauso, ja.
Das heißt, du kriegst total leicht nochmal eine geklatscht, während du nachlädst und dann hast du einen Gegner, gegen den du kämpfst und der kostet dich schon mal 2/3 von deiner Energiebar. Was? Ja, wenn es blöd läuft, weil du musst ja danach die Waffe auch wieder aufladen. Ja, also deswegen, da habe ich echt arg damit gestrudelt und dann kam der nächste Bäh, man kann den Schwierigkeitsgrad im laufenden Spiel nicht ändern. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht mal irgendwann nachpatchen. Das heißt, ich habe dann halt nochmal angefangen nach der ersten Stunde. Hab dann mit Maus und Tastatur gespielt, auf einmal ist es wunderbar spielbar, du kannst wunderbar zielen, du kriegst die Gegner tot, viel, 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 viel besser. Mhm. Ja, also wirklich, zumindest am PC, wenn Christian sagt, es ist auf der Konsole anders, besser ist das, sonst wäre es auf der Konsole echt nicht spielbar.
Nee, genau, es ist wegen nur zum Thema Designentscheidung. Also nein, das kann keine Designentscheidung sein, weil auf der Konsole ist es kein Thema mit dem Controller. Ja. Halt allgemein, also was ich schon gemerkt habe, ist, Controllersteuerung ist halt immer so ein bisschen schwierig bei Shootern. Das merke ich auch immer noch. Vor allem, wenn es kein Aim Assist gibt, was es hier nicht gibt. Und da ist halt jede Kugel, das war halt dann auch, da kommt das erste Mal, wenn du dann von zwei von diesen Puppen angegriffen wirst, in einem engen gut ausweichen kannst und du halt dann wirklich siehst, hektisch, Ziel, zack, bumm, am Kopf vorbei, du sagst, dann weißt du, kannst du eigentlich vergessen. Und dann, du hast zwar noch ein Messer als Zweitwaffe, die sich aber auch abnutzt, mit dem du kämpfen kannst, aber die macht halt gar keinen Schaden. Und deswegen,
tatsächlich ist das Messer, Christian, das Messer fand ich unverhältnismäßig stark. Zumindest im einfachen Schwierigkeitsgrad dann.
Ja, okay, auf normal also dauert es halt ewig lang, bis du dann ein.
Also mit dem Messer brauche ich 3 Treffer, wenn das Messer noch nicht abgenutzt ist. Nur das ist halt nach 6 oder 7 Treffern abgenutzt. Und da muss ich es erst schleifen.
Es ist wohl wirklich so, dass die Kontrollsteuerung als Jelly und Floaty beschrieben wird und da empfiehlt jeder Keyboard und Maus schaut so aus. Ja. Müssen da immer so ein PC, der verbaut, aber das Konsole irgendwas optimiert, dass es da alles läuft.
Komischer.
Ja, wahrscheinlich ist der native Support auf der Konsole einfach einfacher als am PC oder besser gemacht oder so, weißt du?
Aber du zockst es jetzt weiter, nachdem du alles also neu gestartet
hast? Ich werde es auf jeden Fall nochmal weiter zocken. Ich habe allerdings so ein bisschen den Eindruck, also es wird irgendwann relativ repetitiv. Es gibt immer wieder so, also das ist so ein Ego-Shooter-Ding, das haben die ganz oft, ja. Das wird dann, gibt dann immer so einen Kick, wenn du nochmal eine neue Waffe findest oder sowas.
Ja, vielleicht passiert da ja noch was, ne? So in die Richtung, ja.
Dass ja, aber also am Ende ist es. Ich fürchte, es hat einen gewissen Style over Substance-Anteil bei dem Spiel auch, aber es macht auf jeden Fall Spaß und auch, es war definitiv keine verschwendete Zeit bisher.
Es ist so ein 10-12-Stunden-Ding übrigens, wenn du wissen willst, wie viel du noch vor dir hast.
Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt so ein Drittel durch, weil ich ja nochmal anfangen musste. Ja, ne? Ja. Und ich werde es auf jeden Fall fertig spielen. 10-12 Stunden ist eine gute Zeit.
Cool.
Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und wenn du diese Stimmung magst und da anfällig für bist, dann ist das Bombe.
Ja, also die Stimmung fand ich auch gigantisch am Anfang.
Kann ich nicht anders sagen. Auch die Story ist natürlich, Christian, du hast irgendwann mal so schön gesagt, ist einfach unfassbar strohdumm. Ja. Aber es ist halt ein Ego-Shooter, ja. Also,
ja, das ist.
Und gut. Nee, also es gefällt mir wirklich gut und schönes Spiel geworden.
Da kannst du nochmal berichten geworden. In einem Quickie, wenn du dann durch bist.
Das mache ich ja. Ob sich meine Befürchtung, dass es sehr repetitiv ist, dann irgendwann bewahrheitet. Aber sie haben immer wieder nette Ideen, aber Rätsel, es gibt so kleine Billo-Rätsel, ne? Okay. Also so, aber die sind halt eher so auf finde den Schlüssel-Level, ne?
Crizzle Theater of Idols.
Crizzle Theater of Idols.
Okay.
Ja, das war, wie gesagt, war schön. Und dann mache ich weiter mit Menace, das mir der Tax gegeben hat.
Ah ja.
Rundenstrategie. In bester Tax-Tradition ein Early Access-Spiel. weshalb ich da, ob des auch relativ heftigen Preises von 40 Euro für Early Access, tatsächlich auf die Demo zurückgegriffen habe.
Ja, das war aber auch die Intention, ja.
War die denn 2 Stunden lang?
Die war deutlich länger. Also das Spiel ist ganz ähnlich wie bei Crizzle Theater of Idols. Menace merkst du im Early Access, hat als Rundenstrategiespiel ein unglaubliches Potenzial. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Das hat unfassbar viele Spielmechaniken, die vereint sind. Also du hast ein Squad-System, wie deine Squads untereinander funktionieren. Du kannst die Squads jeden einzelnen ausrüsten. Da kannst du dann mit Raketenwerfern und Scharfschützen und hier und Support und Air Support und dann Hubschrauber und Minigun-Strafe und was weiß ich was, kannst du alles dazu packen. Die Missionen im endgültigen Spiel werden auch noch in verschiedenen Biomen spielen. Dann hast du Wettereinflüsse, also Sandstürme hast du jetzt auch und solche Geschichten. Du hast deine Truppen haben alle irgendwo eine gewisse Moral. Wenn du zu viele Verluste hast, dann leiden die quasi drunter und agieren selber schlechter. Die gehen von selbst in Deckung, wenn sie beschossen werden. Das ist tatsächlich also richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ja, also das ist vom Taktik-Gameplay, ich glaube, so ein Rundenstrategie-Fan wie hier Jörg Langer oder sowas, der kriegt da ganz hart erotische Gedanken,
wenn er das anschaut. Der hat sogar schon irgendeine Folge auf Gamers Global, hat das mal gezockt.
Ja, siehst du, hätte ich mir fast denken können.
Ja. Und es ist auch
richtig. Der von dem Vorgänger, also von demselben Studio, gab es ja Battle Brothers und da gab es ja, glaube ich, ein ganz langes Let's Play.
Bei stimmt.
Also das hat wirklich eine ganz gewaltige Tiefe und da bin ich schon bei den Problemen, weil es ist ein Indie-Spiel, wo Licht ist, ist da meistens ja doch auch Schatten, ne? Muss man einfach realistisch sein. Also es ist ein Early Access und ich habe die Demo gespielt, es ist nicht besonders viel Content, die ganzen Mechaniken sind super beschissen erklärt, nach allem, was ich nachgelesen habe, ist das allerdings in der Early Access Version auch nicht viel besser. Okay. Also du kannst es mit ausprobieren, deswegen, ich habe auch hier fast 4 Stunden drin verbracht, wohlgemerkt mit einer Mission, die ich noch nie zufriedenstellend fertig gekriegt habe. das Balancing und die KI ist noch nicht fertig, das merkst du ganz deutlich. Es sind so ein paar Sachen drin, wo ich mich total drüber aufregen kann, dass du mit der Pistole weiter schießen kannst als mit der Sniper-Rifle. Solche Sachen. Aber du merkst, es hat Potenzial. Also du hast eine starke Lernkurve, du musst echt Zeit rein investieren, um dich da rein zu nerden. Einfach weil es so viele verschiedene Mechaniken hat.
Mhm,
ja? Also sogar dein Helikopter-Strafe-Angriff, wo dann der Helikopter mit den Miniguns vorbeifliegt, fehlt nur noch, dass irgendwie Run to the Jungle oder sowas spielen, ja, und dann einfach einmal über die Gegner drüber mäht, funktioniert schlechter im Sandsturm und alles Mögliche, ja. Und also da ist wahnsinnig viel drin. Aber halt auch sehr viel Zufallgeschichten, sehr hohe Lernkurve und sehr viel Sachen, die du wirklich ja einfach erstmal kapieren musst. Ich habe zum Beispiel ich kann immer noch einen Angriff auf ein Squad befehlen, das schon längst tot ist. Ich dachte, da leben noch welche, deswegen habe ich ewig drauf geschossen, weil die Characters auch nicht so wirklich offensichtlich erkennbar tot waren in meiner Zoom-Stufe und er hat mir die als Ziel immer noch auswählen lassen.
Siehst du halt, es ist halt einfach nicht fertig, also Potenzial, viel Potenzial.
Potenzial, aber gigantisch, aber ich glaube, du musst echt ein Hardcore-Runden-Strategie-Fan sein, dass du da richtig reinkommst. Mhm. Also dagegen, ich habe ja früher sehr gern Jagged Alliance gespielt und die alten XCOM oder sowas.
Ja.
Und das sind halt Casual Games dagegen.
Okay, krass. Ja, dann ist es also vielleicht
auch. Können wir nochmal schauen, ob es. Ja, genau.
Das ist das eindeutig so eine Zielgruppe, aber es ist richtig, richtig cool. Also Tax, du hast einiges wieder gut gemacht nach dem letzten Desaster mit Drive Beyond Horizons. aber es ist, also wenn du es jetzt, im Moment würde ich keine 40 Euro dafür zahlen, weil ich glaube, das kann noch in beide Richtungen.
Ja, das ist irgendwie sehr mutig, ja. Und
ja, vielleicht, aber
ich habe zum Glück kein Voxel-Spiel rausgesucht.
Aber es gibt, glaube ich, viele Unterstützer. Also es sieht so aus, als wäre das eine richtige fette Community schon dahinter, die da auch mitgestalten.
Richtig, es gibt für diese Echtzeit-Rundenstrategie, da ist es ja eine total krasse Fangemeinde. Das ist ja so eine Nerd-Veranstaltung wie World of Warcraft, die sich dann da wirklich draufstützen. Und also bei Menace jetzt hier nicht anders. Ich glaube, die werden da total glücklich werden.
Ja.
Ja, und ich glaube, wenn sie so ein paar Sachen wie den hohen Zufallsfaktor und solche Geschichten noch ein bisschen rausnehmen, dann könnte es echt ein sehr zugängliches Spiel sein.
Nice. Gut, aber dann hast du also auf jeden Fall mal was da reingeschaut, wo du schon länger nicht mehr unterwegs warst. In so heftiger
Runden. Hab ich länger nicht mehr gespielt.
Und?
Das hab ich zuletzt probiert, kannst du dich erinnern? Ich glaube, das hattest du auch probiert mit diesem Bio irgendwas, mit diesen Tieren.
Ja, ich hab's nicht bei Mutant, sondern da gab's noch das andere. Das gab auch einen
Kundenstrategie. Ach so, diese Strategie.
Genau, was mir auch zu frustig war, weil das sehr
auch gezielt mit M, genauso
machen. Ja, ja.
Mutant Zero war das nicht.
Ja,
Mutant Zero
war das, richtig.
Ja, genau. Aber genau.
Bockschwer verrufen, dass es so bockschwer ist.
Ja.
Auch deswegen, hier, auch meine ist nochmal kurz Anmerkung, auch deutsches Entwicklerstudio.
Ja, aus Hamburg sehe ich gerade. Ja,
deutsches Studio, genau.
Krass.
Ja, und dann hatte ich noch, also nach Menace dann, wobei das war sogar das erste, was ich gespielt habe, Back in the Swamp von dir, Peter.
Das hast du als erstes gespielt, gell? Ja, genau.
Das habe ich als erstes gespielt. Du hattest es als eher kurz angeteasert.
Ja, stand
zumindest überall. Deswegen, es war auch kurz. Deswegen, ich habe es tatsächlich auch durchgespielt, ich glaube in 5,5 Stunden oder so.
Okay.
Also das war mal ganz cool. Ist auch mehr eine Experience als ein Adventure tatsächlich. Also du läufst im Prinzip rum, sammelst Objekte, setzt die Objekte woanders ein. Hat aber ein sehr entspanntes Gameplay. Also du kannst, glaube ich, nirgends sterben. Ich habe es zumindest, glaube ich, nicht geschafft, mal zu sterben. Er lässt dich halt einfach Sachen nicht machen, bei denen du sterben würdest.
Okay.
Die Grafik sieht so ein bisschen nach, wir haben Fotos gemacht, vektorisiert und ein bisschen anders gefärbt, damit es mysteriös ausschaut.
Hand oder am Ende sogar noch automatisiert, das wäre ja noch schlimmer.
Nee, die haben es nicht von Hand vektorisiert, im Leben nicht. Also ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Es ist nur die Theorie, aber der Style ist schon. Also du siehst, sie hatten keinen Menschen, der jetzt wirklich Grafik-Nerd war, glaube ich. Ja, aber es passt in die Stimmung. Die Soundkulisse passt auch wunderbar. Die Story geht ungefähr so. Genau, wie geht die eigentlich? Das ist nämlich so das erste Problem, das ich habe. Die Story macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Also das ganze Spiel kommt ohne gesprochenen Text aus. Lässt natürlich viel Raum für Interpretation. Und du siehst am Anfang so eine kurze Sequenz, wie du mit deinem Flugzeug irgendwo im Sumpf abstürzt. Ja? Und du weißt irgendwie, ja, die Erde ist irgendwie mit einem Virus oder sowas so vor die Hunde gegangen und stürzt halt mit diesem Militärflugzeug ab. Ja. Und der erste, gut, ich muss jetzt überleben, ich muss aus dem Sumpf raus, das machst du auch so ein klein bisschen. Und auf einmal bist du dann Agent, der die Menschheit retten soll, indem er Proben sammelt. Und also das ist so ein bisschen wirr, ja.
Okay.
Aber wenn du so auf Exploration stehst und auf eigentlich ganz schöne Momente und schöne Umgebung, ist es auch ein super Spiel, muss man sagen. Also was mich ein bisschen in Wahnsinn getrieben hat, du kannst wahlweise mit Maus steuern, dann ist es ja so Zork-mäßig, also du schaltest so quasi Bildschirme um mit kleinen Animationen dazwischen. Ja.
Ah, okay.
Du kannst mit Maus irgendwo hinfahren, dann erscheinen Pfeile, dann kannst du dahin gehen. Oder du steuerst halt mit WASD, weil du im Prinzip immer vier Möglichkeiten hast, den Raum zu verlassen.
Mhm.
Ja, also Tastatur wesentlich angenehmer
also
als Maus. Maus dauert ewig.
So ein Myst-like, oder? Es ist jetzt nicht
Myst-like.
Du bewegst dich nicht
frei. Myst-like ohne Dialoge, was okay ist, weil es passt bei dem Spiel. Mhm. Mhm. Also wenn du irgendwelche Menschen triffst und die wollen was, dann siehst du halt irgendwie so eine Ikonografie. Oder der eine will halt seinen Hund haben, dann musst du den Hund mit Hundefutter anlocken. Verstehe ich auch nicht ganz, weil der alleine auf einem Stein sitzt und im Wasser und nicht weg kann. Also eigentlich könnte man einfach nehmen. Es ist nicht immer besonders sinnvoll, aber es funktioniert in sich.
Und mich würde interessieren, die Stimmung. Funktioniert die Stimmung denn? Weil so
Stimmung, die funktioniert tatsächlich sehr gut.
Okay.
Die funktioniert tatsächlich recht gut. Wie gesagt, du weißt teilweise nicht so genau, was ist das jetzt für eine postapokalyptische Welt, und das erfährst du auch nicht so richtig. Also es lässt sehr viel offen. Also du hast das Gefühl, ich habe das Gefühl, es fehlen bei der Story viele Sachen, die einfach so Lücken schließen könnten, weißt du? Also das sind so Erzähllücken. So, ja, warum muss ich jetzt Insektenproben sammeln und warum mache ich dann daraus auf einmal ein Serum, um die Welt zu retten? Mhm. Ja, und warum rette ich die Welt, indem ich einer einzigen Pflanze dieses Serum ins Maul kippe? Hä? Ja, aber nehmen wir alles hin, das ist... Es spielt sich schön. Das ist so die Quintessenz, es spielt sich schön. Was ich noch sagen wollte, was mich echt genervt hat, war die Steuerung mit Tastatur, weil die Richtung, in die du klickst, ist nicht die Richtung, in die du dich automatisch bewegst. Ja, du hast einen Weg geradeaus, das ist aus deiner Sicht geradeaus vor dir weg, und du drückst auf geradeaus und er dreht sich nach links und geht nach links.
Okay.
Ja, weil du hast halt nur vier Richtungen, und wenn zufällig zwei andere an der linken Seite schon sind, dann... Also das ist ein bisschen, da bin ich auch am Ende immer noch falsch gelaufen. Ja? Aber es ist wirklich eher ein Walking Sim und ein Puzzle Light, aber es macht Spaß. Es ist ein typisches Atmosphärespiel, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Das lebt nicht von einer tollen Spielmechanik oder irgendeiner erzählerischen Tiefe, sondern einfach von der Atmosphäre, wenn du durch den Sumpf gehst, relativ einfache Puzzle nebenher löst, teilweise mit ein bisschen Backtracking, was dann wiederum nervt, wenn du zu blöd bist, die richtige Taste zu drücken für die Bewegung. Aber es funktioniert. Also Back in the Swamp, wenn du sowas magst, so ein kurzes Spiel, ist es auch nicht teuer.
Ich sehe gerade 7,80 Euro gerade im Steam-Sale.
Ja, also das kannst du wunderbar spielen. Und das fand ich so eigentlich, das war so, die Indie-Spiele, meine Spiele allesamt dieses Mal, die ich hatte, da war kein Ausfall dabei, das waren alles gute Spiele, aber so ganz klassisch, wie du es von Indie erwartest, die haben halt Ecken und Kanten. Mhm. Ja, und wenn du mit den Ecken und Kanten leben kannst, hast du wahnsinnig viel Spaß damit.
Okay. Crystal Theater of Idols, Menace und Back in the Swamp.
Ja.
Na gut, dann kommen wir zum großen Finale.
Hat
Tax die richtigen Spiele gespielt?
Tax, das müsst ihr jetzt gegenchecken, ja.
Du legst los, du suchst dir aus, mit welchem Spiel du beginnst, und sagst auch kurz, wem du es überhaupt bekommen hast.
Ich fange gleich mit einem Spiel an vom Peter. Und zwar Sword of the Sea oder vom Giant Squid Studio. Und das ist wirklich, sagen, ein Azi-Fazi Flow-Spiel. Ich habe mir mal aufgeschrieben, als ich gespielt habe, es erinnert mich ein bisschen an Prince of Persia auf dem Surfbrett. ich hatte auch noch mal recherchiert, also auch am Markt steht, a hypnotic arthouse epic full of incredible set pieces and stunning visuals. Ja, also man hat den Eindruck, man fährt durch eine Wüste auf dem Surfbrett. Und tatsächlich ist es gar kein Surfbrett, sondern es ist ein Schwert. Und eine Art Lichtgestalt schlüpft am Anfang in die Figur der Kriegerin. Und man ist in einem totalen Flow. Vielleicht ähnlich so von der Geschwindigkeit wie bei Sonic the Hedgehog, ja, wo du irgendwie die ganzen Punkte einsammelst. Aber du kämpfst nicht. Ja. Also du bist die ganze Zeit immer nur am Surfen durch die Welt. Und ich hatte natürlich wieder kurz Retro-Vibes. Das war das letzte Mal, als ich mich an Skate or Die erinnert habe. Vielleicht kennt jemand hier das Spiel. Wo man dann die Goofy oder Regular einstellen konnte und dann auf dem Surfbrett sozusagen dann auch die Stunts gemacht hat. Und da war ich sofort im Flow drinnen. Und es ist ein, ich würde mal sagen, sehr farbenfrohes, ja, Cell-Shading würde ich es jetzt gar nicht bezeichnen, einfach ein sehr so 2D, 3D-Optik gemischt, farbiges Explosions-Adventure, würde ich sagen. Und es gibt gar nicht richtige Kämpfe. Du musst vielleicht ein paar Rätsel lösen, damit du die Welt, die vielleicht am Anfang ausgetrocknet ist, gibt dann verschiedene Biome, dann wieder reviven kannst, ja, dass dann wieder zum Beispiel in der Wüste das Wasser ist. Und ich würde sagen, das ist also diese Form vom Spiel habe ich so noch nicht gesehen, darum fällt es mir so schwer, das zu beschreiben. Ja.
Hast du nie Journey gespielt?
Nee, gar nicht. Nee.
Okay, beeindruckend, weil es ist ja wirklich, es soll ja sehr nah an Journey dran sein. Und ich finde auch von der ganzen Optik und so, bis auf das, dass du auf dem Surfboard bist, hat es auch sehr viel von Journey.
Ja, es ist ein Wüsten-Hoverboard, so würde ich das jetzt sagen. Und es ist ein extrem cooler Flow, ja. Also du bist da voll in dieser Welt, extrem dynamisch, weil du vorhin auch meintest, so immer so 60 Frames. Ich weiß nicht, wie viele Frames da gerendert sind, aber es fühlt sich alles extrem flüssig an, ja. Und ein super casual Spiel. Ich glaube, ich war aber da deutlich unter 2 Stunden, bin auch noch nicht fertig.
Hast du gerade gesagt, du warst deutlich unter
2 Stunden? Ich war deutlich unter 2 Stunden bei dem Spiel.
Warum hast du die 2 Stunden nicht gespielt?
Ja, ich musste noch ein anderes Horrorspiel spielen. Ja, da war
also Tax.
Es geht nicht 2 Stunden für alle 3 Spiele, sondern 2 Stunden.
Nein.
Dafür ist ja immer für einen Skandal
deswegen,
gut.
Deswegen beim Spiel länger dran. Deswegen, lieber Tax, habe ich ja 30 Stunden gespielt, weil ich ja sonst keine Spiele auf meinem Plan habe.
Ich glaube, ich bin schon so auf 10 Stunden gekommen. Ja,
aber okay, ich will dir nur sagen, Sword of the Sea, ich habe es dir extra ausgesucht, das ist ja nur ein 2,5 bis 3 Stunden Spiel.
Ich weiß ja. Aber es wurde sozusagen auch ein bisschen überschattet von dem Spiel, was danach kommt, ja. Wenn ihr einen schnellen Flow sucht, tolles Spiel.
Und wenn ihr Journey oder Abzu gespielt habt da draußen, dann glaube ich, ist es. Ja. Ich habe es auch schon installiert, weil ich fand Journey ganz toll, auch schon 2-mal durch.
Und es war auch im PS Plus drin, ja. Also ist auch
Ich guck's gerade an, wenn du es nicht aus dem PS Plus ziehst, finde ich für 2,5 Stunden 30 Euro schon happig.
Ja, die lassen sich ihr AC schon bezahlen. Ja.
Journey, also mir war es zu ähnlich zu Journey. Ich habe es mal, glaube ich, angespielt, wie es im PS Plus gab, und hat es mich null gerissen, weil es einfach zu ähnlich war und
nichts. Ja, es hat wohl, wenn du 100% machen willst. Also wenn du 100% machen willst, dann bist du 10 Stunden drin. Aber die Main Story, wenn du es einmal durchspielst, hast du wohl noch 2,5-3 Stunden durch. Aber ich habe jetzt auch schon, das glaube ich, stand auch irgendwo, das ist so ein typisches Spiel, das man dann öfter durchspielt. Also wenn man da halt wirklich gehuckt ist. Ja,
ja, vielleicht auch so ein bisschen Gehirn ausschalten.
Weiß nicht, ob das bei Sword of the Sea werde ich das wahrscheinlich auch nicht können. Ich bin nicht so der Typ, der diese Art von Spielen
dann mehr macht. Ja. Okay, Tax, aber du warst im Flow und das spielst aber nur durch, oder? Das schaffst schon noch.
Definitiv. Und das ist auch ein Spiel, Hirn ausschalten und eher diese Experience genießen,
so würde
ich es formulieren. Ja, also, ich hab Lust. Darum war ja auch vorhin meine Frage bei dem Adventure mit WSAD oder mit Maus und Tastatur. Das kannst du super chillig auf der Couch spielen und im Delirium surfst du da durch. Ja. Du musst also nicht die komplexesten Rätsel lösen. Mhm. Sehr interessant, auch vielleicht zu fortgeschrittener Stunde oder wenn Leute nicht mehr so fit im Kopf sind.
Ja. Also wir machen einen Haken dran, Tax. Du hast schon mal 1 von 3 Spielen richtig gespielt, allerdings hast du leider die Spielzeit gerissen.
Ja, genau. Dafür habe ich mehr Spielzeit investiert in ein ganz, ganz besonderes Spielsimulation vom FIPS Season A Letter to the Future. Mhm. Es ist auch eine Art Cell-Shading-Spiel und es geht um Charakter, die junge Estelle, die in ihrem Dorf Caro lebt. Und die bekommt sozusagen die Aufgabe, die Season festzuhalten in so einem Art Tagebuch-Journal, ja, also wie die letzte Saison zum Beispiel jetzt im Sommer oder im Herbst in diesem Dorf und in dem Umfeld war. Und das Ganze wird so ein bisschen überschattet, weil es steht immer im Raum, dass diese Welt, die da so ist, die ist da nicht mehr. Ja, du weißt nicht, ob ein Krieg ist oder ob da irgendwie eine Katastrophe passiert. Und die wird sozusagen auf die Reise geschickt, hat so eine Art Tagebuch. Und das ist schon so ein kleines Taxspiel, ja. Also auch sehr warmherzige Farben in dem ganzen Spiel und startet in so einem, ich würde mal sagen, ja, südländischen oder ich weiß nicht, an der Küste gelegenen Dorf, auch oben ein bisschen am Berg, dass du einen schönen Ausblick hast. Und dann wirst du ausgestattet halt mit einer Kamera, mit einem Tonrekorder, da kannst du dann die Vögel aufnehmen, so ein bisschen ASMR. Und wenn du genügend Impressionen hast, ja, dann klebst du die in dein Sammelalbum rein, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das den. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es einen Fips triggern würde. Denkt der Fips, oh Gott, was ist denn hier los? aber man.
Ich habe mir gedacht, es wird dir gefallen.
Ja, 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 ja. Und es geht weiter. Das heißt, von jedem Level, also du musst genügend Impressionen sammeln. Und es hat mir Spaß gemacht, dann mit dem Mikrofon dann irgendwie in die Richtung zu halten, um dann, weiß ich nicht, den Wind oder die Blätter aufzunehmen. Und das klebst du dann in dein Album rein. Und das ist dann auch nicht so ein typisches Spieleprinzip, wo du dann wie in Death Stranding was groß achieven musst, sondern du sammelst das und kannst dann auch in diesem Album blättern. Und ich habe mich beobachtet, wie ich dann auch in diesem Album, ah ja, okay, das Foto habe ich aufgenommen und dann habe ich dann rumgeblättert, mir nochmal die Gegend das angeschaut, den Sonnenuntergang. Voll. Ja, und dann, du läufst da durch die Gegend und es gibt nur vielleicht so einen kleinen Wermutstropfen. Es ist alles wunderschön gemalt, das Spiel unterstützt auch HDR, die Farben, Farbklima, spielt dieses Spiel, es ist ein warmherziges Spiel, auch wenn ich immer diese, ich würde fast sagen, versteckte Traurigkeit spüre, ja, dass man diese Sachen aufnehmen muss, damit man für später mal, ja, der Letter to the Future, diese Erinnerungen dann als Konserve hat. So, weißt du noch, wie es früher war, als die Kühe auf der Weide waren oder irgendwie als das Wasser noch rein war. Also es regt zum Reflektieren an. Und was dann toll ist, du läufst mit deinem Charakter in der Gegend rum, aber du steigst dann auf das Fahrrad und radelst. Und dieses Radeln ist so gut gemacht, also mit haptischem Controller-Support, dass du die Pedale drückst. Und ich hatte auch ein Review angeschaut, da haben sie das moniert, dass das blöd ist, das Fahrradfahren. Und ich fand das abartig gut. Ja. Also ähnlich wie der Flow in diesem Sword of the Sea war aber das Fahrradfahren noch besser.
Der Tax voll die cozy Flow Games bekommen.
Also wirklich, ja. Und
mit HDR-Unterstützung hast du
mit HDR.
Du wolltest was Negatives sagen,
Tax. Ja, genau. Und ich baue das jetzt gleich noch ein. Das Einzige ist, also die Figur, die Estelle, so vom Character Design passt alles. Aber sobald die Gesichter in Fullscreen zu sehen sind von den Dorfbewohnern oder anderen Leuten, die sie trifft, da funktioniert für mich der Artstyle der Gesichter nicht, so würde ich das jetzt sagen. Also das ist halt so künstlerisch umgesetzt, aber da denke ich mir, oh, da hätte man irgendwie die Gesichter freundlicher machen können. Also irgendwas behagt mir da nicht.
Unter, Tax.
Ja,
wie bitte? Auch nicht freundlich. Da geht doch die Welt unter, da kannst du doch nicht freundlich sein.
Nein, das ist ja so, die Familie, die Dorfältesten, aber Das ist so, wie soll ich es formulieren? Der Rest der Grafik ist total einladend und dann haben sie jemanden sozusagen beantragt oder beauftragt, der sich um das Character Design und die Gesichter kümmert und die haben irgendwie, waren da talentfrei, würde ich fast sagen.
Okay. Ja. Ich kann verstehen, was du meinst.
Ich habe leer. Ja, Pointillismus. Vielleicht kann jemand, der dazuhört, ja, Season Letter to the Future, nochmal sagen, welcher Artstyle das ist. Ja, dann posten wir da nochmal so einen Link von den Gesichtern im Chat. Also das ist das Einzige, was distracted. Und man radelt dann auch den Berg runter, weil man ja von diesem Dorf kommt, kann auf das Meer schauen. Und dann sieht man dann schon so über die Zeit Industrieanlagen. Und ich dachte, mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Und auf einmal, ich radel da aus meinem Dorf, es ist alles schöne Welt und alles hier türkisblaues Meer und wunderschön. Jetzt
aber nicht spoilern, Tax, weil auf allen Bildern sieht man davon nichts.
Ja, nein, das Spiel geht ja noch ein Weilchen. Dann wird's Wetter schlechter und es regnet und Sturm. Ich würde mir niemals, ich würde mich nicht trauen zu sagen, Ghost of Yotei, dass das in diese Richtung geht. Aber es hat auch was so Dynamisches, das Gras bewegt sich, das Wasser peitscht dir ins Gesicht. Das haben sie schon für so ein, auch, oder? Ja, für so einen Indie-Titel haben sie es schon gut umgesetzt. Also ich bin noch nicht durch, aber ich habe auch dieses leichte, diese Trauer, so, warum macht sie das ja, so dass diese Welt untergeht. Das ist so ein bisschen schade, ja.
Ist wohl so ein 7-Stunden-Ding, Tax. Das schaffst ja. du. Wie viele Stunden hast du denn da schon gespielt? Mehr als 2?
Ja, ich würde sagen locker 3. Locker.
Locker 3.
Locker, also, locker, ja. locker.
Also diese pimmeligen 3 Stunden waren jetzt deine Ausrede, bei einem anderen Spiel weniger als 2 gespielt zu haben. Ne?
Ja, bis auf jetzt kommt das absolute Sonderhighlight vom Christian.
Okay, also erstmal nochmal einen Haken dran. Season A Letter to the Future. Du hattest einen Vorteil auch im PS Plus. Und schon, was du gesagt hast, ich glaube, wenn man auf sowas steht, auf diesen Style steht und vielleicht was Entspanntes will, ist das gut. Gut geeignet.
Vielleicht auch, um die Spiele nochmal einzuordnen. Ich denke, Sword of the Sea ist ein super Single-Person-Game. Das spielst du allein, kann auch eine jüngere Zielgruppe spielen, gar kein Thema. Season A Letter to the Future ist vielleicht sogar ein Spiel, was man mit seinen Kindern zusammenspielt oder so. Ja, so die Welt entdecken oder guck mal so nicht nur digital alles konsumieren.
Da will man ein bisschen drüber reden, meinst du auch?
Ja, auch so Reflexion. Du guck mal doch, wie schön die Vögel sind, wie schön du es hier noch hast und so. Guck doch mal aus dem Fenster, wie es jetzt draußen blüht.
Schau mal den Grashalm, der bewegt sich.
Exakt, genau. Es schaut doch eher wie Playmobil oder Schleich aus, ja, in diese Richtung, ja. Das ist gar nicht senfgelb angestrichen, ja. Also genau solche Sachen, ja.
Okay.
Liebe zum Detail, ich müsste mal recherchieren. Mich hätte nicht gewundert, wenn das Spiel so eine Art Spielförderung bekommen hätte von Arte oder so. Ja, das muss ich nochmal gucken, ja. Tolle Empfehlung, Fips. Macht Spaß und gerade mit diesen ganzen düsteren Spielen brauche ich auch oft dieses Farbenfrohe, weil der Christian hat ein besonderes Hardcore-Spiel rausgesucht. Dreamcore nennt sich das ganze Spiel.
Und da können wir schon mal sagen, der Tax hat es geschafft, alle 3 die richtigen Spiele gespielt.
Ja, da.
Bing. Supergeil. Und im Durchschnitt vielleicht sogar die 2 Stunden geschafft. Aber jetzt schauen wir, was Dreamcore so bei dir ausgelöst hat.
Ja, Dreamcore, würde ich mal sagen, ist ein ganz fieses First-Person-Horror-Game. erinnert auch an diese so Backroom-Spiele. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Levels, ja, ein Level ist, wo du durch Art Swimmingpools gehst, eins ist so Kinderplayground, dann ein Hotel, das nächste ist ein Biom wie Häuser. Und leider muss ich ja eine Kleinigkeit spoilern, weil es hat eine unheimlich geile Optik, ja, also mit Raytracing, du denkst, du bist wirklich in so einem gigantisch großen Wasserspielpark.
Es schaut so ein bisschen VHS-mäßig aus.
Ja, das kannst du ein- und ausschalten, auch mit chromatischen Aberrationen. Da habe ich mich lang genug damit gespielt. Ja, also es ist, denke ich, mindestens eine total geile Stunning-Grafik-Demo. Ja, also ich glaube, vor 10 Jahren hätte jeder irgendwie sabbernd mit offenem Mund geschaut, was da heutzutage möglich ist.
Geil.
Aber ich konnte dann das Spiel nicht länger spielen, weil ich muss es wirklich gestehen, so eine Art depressiven Vibe bekommen habe. Das Spiel triggert mich so krass in diesem, wenn man durch verschiedene Häuser geht, an den Kinofilm Vivarium.
Ah, den habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Den hast du noch nicht gesehen, ja.
Ah, nee. Den musst du sehen.
Entweder
spiel das Spiel.
Und das ist eigentlich, ich habe mich gefühlt wie in Vivarium. Und habe dann, während ich das Spiel gespielt habe, also ich weiß nicht, warum mich Vivarium so mitgenommen hat, die Szenen noch von Vivarium im Kopf gehabt. Also ich weiß nicht, ob es das Spiel war, aber die Szenen von Vivarium, da ist mir echt ganz anders geworden.
Ja. Okay, also es hat einen gewissen Trigger, wenn man einen bestimmten, kannst du diesen Stil noch etwas genauer beschreiben, warum? Pass mal auf, ich muss kurz was sagen. Also ich habe das jetzt gerade mal eingegeben, Dreamcore Vivarium. Das Lustige ist, der Film Vivarium gilt als Paradebeispiel für die Dreamcore Liminal Space Ästhetik.
Oh, jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut.
Da er eine traumartige, beunruhigende Isolation in einer endlosen künstlichen Vorstadt-Idylle darstellt.
Ja, genau.
Genau, das ist, Dreamcore total. Ist sozusagen ein Art, ein Style und Vivarium hat den wohl auch, so wie es hier aussieht. Das erklärt, warum du da diese Vibes gespürt hast. Ja,
total krass, aber weil der Film eben auch noch so im bösen Nachhall ist. Was ich vermisst habe, also es schlägt gut ein, würde ich sagen, also das Spiel erfüllt die Anforderungen des Horrors. Leider erfüllt es aber nicht den Spaß, den der Text beim Spielen hat. Und zwar, man ist in diesem Swimmingpool-Ökosystem. Ja, also es sind total geile Swimmingpools über mehrere Stockwerke zu sehen. Riesenrutschen, du kannst in das Wasser springen, du kannst in dem Wasser rumplanschen mit Reflections, Raytracing, Wellenanimation. Und dann gehst du über tausende Treppen, ein wirklich, wirklich beeindruckendes, spaßmachendes Labyrinth. Also ich hatte gar nicht am Anfang diesen Modus, ich will diesem Labyrinth entfolgen.
Ich stell mir gerade wirklich den Tax im Wasserpark vor, wie er
rumhüpft. Genau, wie falls ein paar Zuhörer
das ist so ein Ding kennen, von dir. So
überdimensionales, wie hieß es, Alpamare sozusagen, mit oder wie heißt dieses Galaxy-Rutsche?
Ja, so Erdinger Therme, so einfach so fettes
unendlich, Rutschenparadies. Unendlich, genau. Mhm. Die Rutsche ist 10 Kilometer
lang. Du musst auch wissen, welche Verzeihung. Also kannst du die Rutschen auch benutzen?
Und das ist mein Punkt. Und ich war so, ich escape. Und dann, es gibt keine so gut wie keine Interaktion. Das Einzige der feuchte Träume ist, dass du irgendwann mal eine Taschenlampe findest. Okay. Aber ich konnte nicht, ich dachte, oh mein Gott, mir ist dieses ganze Spiel egal, ich werde den ganzen Tag rutschen, ich gehe jetzt hoch, bis mir der Rücken wehtut, ich werde runterrutschen, mit ohne Wasser. Bitte, 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 wenn hier jemand zuhört oder ich schreibe mal hier den Entwicklern hier, Montalus, bitte baut die Rutschfunktion ein, also in Argentinien, ich verstehe das nicht. Ja.
Der Rutsch-DLC, der kommt dann noch. Das ist geil. Bitte baut die Rutschfunktion.
Wie ist denn unser Slider-Spiel, wo du von den Dächern, das hat doch auch so einen Namen gehabt.
Ich weiß nicht, aber gibt's denn nicht ein Videospiel, wo man sich Rutschen bauen kann, die man dann rutschen kann? Sowas wie Theme Park World, aber mit Rutschen? Wenn es das nicht gibt, habe ich gerade eine Marktlücke entdeckt. Wenn
es gibt,
musst du Taxte spielen.
Ja, aber es gab ein Spiel, was es getriggert hätte, wo du auf den Häuserdächern so runterrutscht, oder? Das gab es vor 5 Jahren. Auch mit einer ganz speziellen Optik. Gab es auch als VR-Spiel.
Also es gibt auf jeden Fall den Aquapark Tycoon bei Steam. Vielleicht holst du dir den mal, wenn du Wasserrutschen benutzen willst.
Ja, aber du warst in diesem Spiel drin. Aber ich kann wirklich nur sagen, schaut euch Vivarium an, spielt das Spiel und dann...
Und dann seid ihr braindead.
Ja, genau. Frage vielleicht auch, Christian Fips, ihr habt ja auch Vivarium gesehen. Also mich hat Vivarium dann in so ein paar Szenen total krass mitgenommen. Das ist heute bei mir echt eingebrannt wie eine Art Event Horizon zum Teil.
Ich vermute, so war es gedacht. So schlimm hat es bei mir jetzt nicht funktioniert,
okay,
Event Horizon. Ja. Aber es sollte natürlich auch schon so eine beklemmende Stimmung haben. Ne?
Ja, genau.
Ja, das hat es auch geschafft. Also mir ist der Film auch hängen geblieben, aber nicht deswegen. Also es war bei mir kein
aber das, Ort. Aber witzig schon, also Tax auch da, Kudos, dass du das sozusagen erkannt hast, diese Zusammenhänge oder dass du wirklich das Feeling da hattest, weil es scheint ja wirklich Dreamcore dann dieser Style zu sein, der da genutzt wird. Sehr spannend.
Mhm, das mag ich nicht. Also, das Spiel ist gut, aber ich krieg da wirklich Gänsehaut. Ich habe da gespielt und dann
hat's mich lang.
Qualitätssiegel, ja.
Das ist ja positiv.
Also, aber Tax, das ist jetzt alles keine Ausrede. Wie viele Stunden hast du dann trotzdem geschafft? Hast die 2 Stunden geschafft mit Dreamcore?
Ja, ich hoffe schon.
Man sieht es bei in der...
Ja.
Bei der PlayStation, gell?
Ja, da muss ich nochmal gucken.
Können wir auch nachsehen.
Aha, da schauen wir mal, Tax.
Was muss man ich noch nicht gezockt habe, genau, es soll noch sogar einen weiteren Level geben, der ist noch in der Mache. Und das verstehe ich nicht. Also bevor sie einen weiteren Level einbauen, sollen sie doch mehr Interaktion einbauen. Ja,
ja, Liminal Spaces, Uncanny Valley und Isolierung sind so die 3 Dinger von diesem Dreamcore.
Ich habe noch einen Cliffhanger auch. Die fehlende Interaktion werde ich demnächst auch bei einem AAA-Game nochmal erwähnen, was wir gezockt haben. Aber das hört ihr in der nächsten Play. Also da komme ich nochmal drauf zurück.
Okay. Okay, ja. Tax. Also Sword of the Sea
und Season Brett.
War dann eher so für dich wirklich Wohlfühl und Dreamcore hat dann dir Bauchkrummeln
So. Richtig, genau. Okay. Und also es wurde dann immer beklemmender, weil ich zuerst mit der Grafik rumgespielt habe. Ich so, wow, noch eine Rutsche und wie geil. Oh, du schaut das Wasser aus. Hä, ich kann nicht rutschen. Hä, wo bin ich jetzt? Oh, Moment. Und ja, genau, und dann wurde es immer, ist die Stimmung runtergegangen. Und dann, na, jetzt gehe ich lieber in der Natur Fahrrad fahren und höre die Vögel zwitschern und nehme ein bisschen ASMR, was mit Season A Letter to the Future auf. Spielt diese Spiele, sehr geil. Danke Fips, danke Peter, danke Christian, sehr geile Selektion. Also wir haben, glaube ich, echt coole Spiele gehabt.
Ich glaube, wir waren dieses Mal, ja, also wir können ja nochmal schnell drüber fliegen. Christian, du hast da mit Cairn dein Kletterspiel da gespielt, das, glaube ich, für eine gewisse Zielgruppe echt geil ist. Anno Mutationem, ja, will ein bisschen viel, aber es war jetzt auch keine vergeudete Zeit. Ja, das war ja auch dein Urteil. Und Despelote, Christian, war eine Experience, die man gerne erlebt und da, die auch im hängen bleibt irgendwie. Ne? Da hast du immer noch ein Feeling.
Mit Pfeife und einem Glas Rotwein. Im Arthouse-Kino genießen.
Ja, bei mir war dann Earth Must Die ein klassisches Adventure, das ich auf jeden Fall noch spielen werde, wenn es bugfrei ist. Und bei Fretless The Wrath of Riften, das spiele ich in den nächsten Tagen durch. Cooles Musikgame. Wer Musik macht, wer Instrumente liebt, der sollte das spielen. Und Chromagun 2, Die Hard, ich habe alles dazu gesagt. Danke, Christian. Du hast mir gezeigt, dass Portal echt Kindergarten ist. Chromagun 2 ist rätselmäßig mal ein ganz anderes Niveau. Und das waren fröhliche 20 Stunden. Ja, Philipp, Crizzle, Theater of Idols.
Yes.
Da werden wir vielleicht noch mal was hören. Ne? Da hast du ja gesagt.
Auf jeden Fall.
Dann hören wir, ob es noch abwechslungsreicher wurde oder vielleicht eher so blieb, wie es war. Ja, Menace, da schauen wir wahrscheinlich eher bei Gamers Global vorbei und schauen, ob der Jörg Langer da mal wieder was dazu schreibt, weil ich glaube nicht, du hast es dir jetzt zwar gegeben, aber ich glaube nicht, dass du jetzt da noch groß dran bleibst und in die Community eintauchst.
Ich glaube, da wird, da glaube ich, habe ich nicht die Zeit für, weil so ein guter Echtzeitstrategie, ich verliere da sehr schnell die Nerven.
Ja, Back in the Swamp war dafür auch eher für dich auch wieder so eine Experience, hast auch durch. Postapokalypse, ein bisschen Myst, ein bisschen schräge Story, wo man nicht genau wusste, was jetzt eigentlich passiert, aber an sich eine schöne Experience. Ja, Tax, und dich hatten wir ja gerade eben mit deinen beiden Flow-Games, Sword of the Sea und Seasonal Letter to the Future. Beide musst du noch wahrscheinlich, was musst du noch durchspielen? Ja, die sind auch nicht mehr so lang. Und Dreamcore, bist du entschuldigt? Ich glaube, das verursacht zu viel Bauchkrummeln, dass du es da. Dass
ja, aber Sehbefehl Vivarium auch an unsere Zuhörer.
Das ist nochmal ein guter
Tipp. In Kombination, das ist sozusagen.
Vor allem für den Peter ist das ein guter Tipp.
Ja. Für mich ist das dann eigentlich echt jetzt ein guter Tipp. Ja?
Bitte genau. Schau Vivarium. Aber
ja, ich habe ja auch sonst. Ich habe jetzt alles gespielt, so. Ich habe jetzt nichts mehr auf dem Peil. Das war ein schönes in die Fresse, Leute. Es gab nämlich keinem so richtig in die Fresse, sondern es war so mittelmäßig bis gut, würde ich sagen. Eher im oberen Drittel. Schön. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Verschiedenste Titel, vom Ego-Shooter bis zum Rätsler, bis zum RPG, bis zum Dreamcore Liminal Space Game. Gerne könnt ihr uns Feedback geben. Gerade wenn jemand sagt, hey, ich habe das jetzt auch gezockt, mega witzig, ich habe eine ganz andere Meinung als ihr, gebt uns die Meinung doch gerne auf dem Discord oder irgendwo, wo ihr uns erreichen könnt. Auf der Webseite findet ihr ja alle Kanäle. Aber am allerliebsten kommt ihr auf unseren Discord, der ist da auch verlinkt. Und dann können wir auch face-to-face sozusagen über die Spiele und eure Erfahrungen sprechen. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, das eine oder andere muss ich mal ausprobieren, dann macht das. Ich glaube, der Großteil war echt relativ günstig oder es sind irgendwelchen Abos. Und es sind ein paar Games dabei, die auch wirklich nicht viel Zeit fressen und sind dann doch am Ende schöne Experiences, die man so im AAA nicht immer unbedingt heutzutage findet. Weil gerade im AAA habe ich das Gefühl, dass die Spiele immer größer, immer riesiger werden. Ja, es gibt auch Ausnahmen, aber im Großteil werden die Spiele echt verdammt groß und verdammt zeitraubend. Und hier hat man auch einfach mal was Kleines für 2 Stunden und hat danach irgendwie was erlebt, was hängen bleibt. Das finde ich ja gerade an diesem Indie-Thema sehr, sehr schön. Und Philipp, du kannst jetzt direkt wieder anfangen, Indie-Games zu sammeln. Du bist ja dann meistens schon der relativ früh schon fragt, wann gibt es denn wieder in die Fresse?
Ich habe schon wieder 2 auf der Liste. Ne?
Und wir überlegen mal, ob wir vielleicht in Zukunft sowas noch, oder ob wir dieses Jahr sowas noch machen mit Filmen. Das wäre natürlich nochmal abgefahren witzig.
Ja.
Dass wir uns vielleicht Filme zuschachern und die muss man dann halt auch schauen und beurteilen.
Indie-Filme ist eh mega.
Indie-Filme wäre krass, aber da müssen wir dann überlegen, ob wir da ein Genre nehmen oder so. Da sollte man noch ein bisschen hirnen. Ja, ich glaube,
Wir sind durch und wir haben es sogar unter 2 Stunden geschafft. Dann machen wir den Laden zu. Und in zwei Wochen sind wir zurück mit einer Folge Watch. Und da kann ich euch jetzt schon sagen, dass gerade der liebe Philipp da jetzt schon die Agenda sowas von vollgeballert hat mit Themen. Also die Themen gehen uns nicht aus. Das dürft ihr glauben. Und da geht es dann ganz intensiv um Serien und Filme. Aber erst in 2 Wochen. Bis dahin schöne Zeit. Vielleicht schöne Zeit auch mit dem einen oder anderen Game, von dem ihr heute gehört habt. Und ihr hört uns in circa 2 Wochen wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.
Servus.
Servus. Servus.